Willkommen zu dieser 250. Ausgabe von Europe Calling. Und ihr merkt schon, das ist schon auch ein ganz besonderer Moment. Zum 250. will ich am Anfang noch ein paar Worte sagen. Und dass wir heute beim 250. wieder das Thema Verkehrswende und Auto machen, das passt eigentlich perfekt. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber 2017, ganz am Anfang, es war Webinar 5, 6 oder 7. Am Anfang von Europe Calling 2017 war eins der ersten Webinare und damals noch von und mit Sven Giegold, an den sich ja viele erinnern, der immer wieder mal dabei ist. Das Thema saubere Luft und der Dieselskandal damals 2017 hat viele bei diesem Thema Auto bewegt und 250 Webinare später sind wir hier, diesmal mit 4000 Anmeldungen, auch eine Zahl, die komplett undenkbar gewesen wäre damals. 2017 wusste niemand, was ein Webinar ist oder nur wirklich nur Eingeweihte. Und eine weitere Zahl will ich auch noch sagen, jetzt hier zum 250. Wir haben jetzt 1850 Fördermitglieder, die Europe Calling seit 2021 dann mit ihren kleinen Spenden finanzieren. Und auch an euch bin ich super dankbar, weil ihr macht das alles möglich. Und auch nach 250 Webinaren, das seht ihr hier, bringen wir Top-Gäste aus verschiedenen Professionen und Richtungen zusammen in den direkten Austausch mit euch, mit vielen tausend Bürgerinnen heute. Mal gucken, wie viele über den Zeitraum dann reinkommen. Und wir verbinden so Deutschland und Europa untereinander und schaffen so einen Debattenraum. Das machen wir heute wieder und das haben wir schon dann damals vor 250 Webinaren angefangen. Und wenn man alle Zahlen zusammenrechnet, dann haben wir in diesen Jahren, in diesen 250 Webinaren über 400.000 Menschen miteinander in Kontakt gebracht und für die einen Raum geschaffen. Und das ist ein Grund zu feiern, ein Grund Danke zu sagen. Wir schaffen damit einen Raum für Austausch, Lernen, Interaktion und in der heutigen Zeit auch einen Raum, wo Demokratie lebt. Und danke an alle, die da mitgewirkt haben, ganz besonders an unsere Gründungsmitglieder im Verein und meine Mitarbeiterin Amelie, die leider krank heute nicht dabei ist und den Geburtstag verpasst, aber vielleicht hört sie zu. Und exemplarisch für alle, die auch in dieser Zeit die Kooperation unseren Format bereichert haben, weil davon lebt es auch, dass wir mal Sachen auch zusammen machen. Michael Bloss, vielen Dank und deinem Team für die heutige Organisation und für die gute Zusammenarbeit auch in den letzten Jahren und allen anderen, von der Friedrich-Ebert-Stiftung bis zur Heinrich-Böll-Stiftung, von so vielen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. So, jetzt aber genug zum Feiern. Ich könnte da noch länger drin schwelgen, merkt ihr schon. Und wir legen los mit ein paar Hausmitteilungen. Ganz kurz, kennt ihr auch schon, wie immer bei Europe Calling, könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir Slido. Link dazu kommt gleich in den Chat und stellt da gerne eure Fragen und bewertet die der anderen, weil, wie gesagt, 4000 Anmeldungen, da können wir unmöglich alle durchgehen. Da brauchen wir eure Hilfe beim Ranken. Und ganz wichtig, bitte euren Namen dazu schreiben, weil ich verhaspel mich jedes Mal, wenn ich anonyme Userin sagen muss. Genau, das würde mir sehr helfen. Und netter ist es eh. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und dann auch auf YouTube und als auf Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. So, das war eine etwas längere, aber angemessene, hoffe ich, Anmoderation und das Ende der Hausmitteilung. Wir beginnen mit unserem heutigen Thema und mit rein nimmt uns, bevor ich all die anderen dann vorstelle, wenn sie dran sind, dann sonst müsst ihr euch das alles merken, beginnt Michael Bloss als klimapolitischer Sprecher der Grünen Europafraktion, zuständiger Verhandler des Autopakets, um das heute gehen soll. Seit 2019 ist er im Europaparlament, aktuell Mitglied des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China. Zwei Funktionen, die, glaube ich, heute auch durchaus von Relevanz sind. Und Michael, ich freue mich, dass wir das wieder zusammen machen. Danke an dein Team. Und jetzt freuen wir uns auf eine kleine Einführung, wo die Gesetzgebung so steht. Und dann hören wir alle Kommentare, Meinungen etc. dazu. Lieber Michael, let's go.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Max, und hallo an alle Zusehenden. Und vielen Dank auch in die Runde an die Gäste, weil das ist ja wirklich ein sehr hochkarätig besetztes Webinar. Aus den verschiedensten Bereichen blicken wir auf das Thema Automobilindustrie, Auto. Und das ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema. Also manche sagen ja, des Deutschen liebstes Kind. Aber es geht jetzt heute um diese großen Fragen, um wie sieht die Zukunft denn der Automobilindustrie aus. Es geht, glaube ich, auch um diese Frage, was hat Elektromobilität, wie funktioniert das, wie kriegen wir das hin? Aber natürlich auch, und ich finde, es ist so eine Metadebatte, die da immer diskutiert wird, schaffen wir das jetzt eigentlich mit dem Klimaschutz und die Wirtschaft zusammenzubringen oder geht es nicht zusammen? Ich glaube ja natürlich als klimapolitischer Sprecher und industriepolitischer Sprecher, dass das geht und dass wir es hinbekommen müssen, dass es andersherum, wenn wir jetzt glauben, dass wir auf den Verbrenner setzen, dass es dann nicht funktionieren wird. Aber das erörtern wir heute alles. Vielen Dank für die Anmoderation, lieber Max. Ich bin auch noch Mitglied, stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss und dort bin ich eben da auch zuständig für die Gesetzgebung, die wir heute besprechen. Und genau, bevor wir also in die großen Themen gehen, vielleicht erstmal so die Grundlage. Um was geht es eigentlich? Also, wir haben die CO2-Flottengrenzwertgesetzgebung der Europäischen Union. Die gibt es schon länger. Wir haben 2022 mit dem Green Deal die nochmal angefasst und angeschärft. Und wie funktioniert die? Die funktioniert so, dass sie quasi Vorgaben gibt für die Automobilhersteller, den CO2-Ausstoß ihrer Neuwagenflotten zu senken. Also alle Wagen, die in einem Jahr auf den Markt kommen, die müssen sozusagen im Vergleich zum Vorjahr dann immer ein bisschen reduzieren. Und was haben wir da festgelegt? Wir haben gesagt, im Jahr 2022 bis zum Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen um 55% reduziert werden, diese Neuwagen, und bis zum Jahr 2035 um 100%. Und 100% bedeutet dann natürlich, dass keine fossilen Verbrenner mehr zugelassen werden können. Also 100% heißt es, dass da null CO2 aus dem Auspuff hinten rauskommen darf. Und das ist allerdings kein Verbrennerverbot an sich als solches, sondern es ist eben nur in Technologie offen gesagt, soll kein CO2 mehr rauskommen. Und wenn da noch was rauskommt, dann müssen eben die Unternehmen Strafen zahlen, wie sie auch bei den anderen Zielen, wenn sie die nicht erreichen, Strafen zahlen müssen. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Wasserstoffmotor hätte oder so, der verbrennt ja nur so, dass da hinten Wasser rauskommt, das wäre ja alles zulässig. Dass es einen großen Push gab innerhalb der europäischen Automobilindustrie, wirklich nochmal verstärkt auf die Elektromobilität zu setzen. Man hat damals schon gesehen, dass China relativ weit vorne ist und auch vor der europäischen. Und die Idee war, da aufzuholen. Und es gab auch eine große Unterstützung von fast allen Automobilunternehmen, die sozusagen gesagt haben, das können wir schaffen. Und manche waren sogar noch ambitionierter und haben gesagt, wir machen das schon im Jahr 2030, dass wir nur noch Elektroautos auf den Markt bringen wollen. Ich glaube, seitdem hat sich manches verändert. Für mich am deutlichsten sind eigentlich so die Absatzzahlen in China, die sind immer weiter zurückgegangen. Und China war die große Cash-Cow der europäischen Automobilindustrie, vor allen Dingen der deutschen. Und es gab immer, und das hat natürlich auch zu krisenhaften Entwicklungen geführt. Es steht jetzt an und es gab und es gibt Entlassungen, gerade im Automobilsektor. Und die Frage war immer, was ist daran schuld? Und meiner Meinung nach hat sich dann durchgesetzt, dass viele gesagt haben, ja, der Green Deal ist schuld und diese Elektromobilität und es wird ja nicht gekauft. Und ich glaube, das ist ein ziemlich einseitiger Blick auf diese ganzen Fragen. Aber diese ganze Debatte und Entwicklung hat dazu geführt, dass es jetzt sehr starken Druck gab, da nochmal was zu verändern. Und am 16. Dezember letzten Jahres hat die EU-Kommission dann nochmal eine Veränderung vorgelegt. Sie hat eben gesagt, dass im Jahr 2035 nicht mehr alle Autos dann kein CO2 mehr ausstoßen müssen, sondern sozusagen diese Ziele nur um 90% reduziert werden. Also bis 2030 sollen die Neuwagenflotte nur 90% weniger CO2 ausstoßen. Und es geht dann auch nie auf 100. Also dass diese 10%, die dann immer sozusagen noch mit CO2 fahren dürfen, das bleibt für immer. Das heißt also, da dürfen Plug-in-Hybride, da dürfen Hybride, da dürfen Verbrenner, E-Fuel-Autos, alles sozusagen läuft einfach weiter. Das fanden wir schon mal nicht so ein gutes Signal. Diese 10%, die müssen allerdings also die müssen ausgeglichen werden durch andere Mechanismen. Also 3 Prozentpunkte von diesen 10% soll dadurch ausgeglichen werden, dass man mehr Biokraftstoffe im gesamten Kraftstoff, also für die gesamte Kraftstoffmenge einführt. Wobei sozusagen diese 3% relativ einfach zu erreichen sind. Wir haben ja jetzt schon bei E5 oder E10 diese 10-prozentige, 5-prozentige Biokraftstoffbeimischung. Da muss sich eigentlich nichts ändern. Und 7 Prozentpunkte von diesen 10%, die sollen erreicht werden dadurch, dass die Automobilbauer grünen Stahl verwenden. Und das soll dann sozusagen ein Leitmarkt sein, damit auch der grüne Stahl in Europa Absatz findet. Allerdings, was genau grüner Stahl ist und so weiter, ist noch nicht definiert. So, es gibt da jetzt sozusagen noch ganz viele kleine Sachen, also die kleinen Drehschrauben, die machen eigentlich, also die können sehr viel verändern. Ich glaube, herausgreifen möchte ich mal sozusagen so die Frage, wie Plug-in-Hybride eigentlich angerechnet werden. Also Plug-in-Hybride sind ja Autos, die quasi einen Verbrennermotor haben und eine Batterie. Und diese Batterie kann man auch an der Ladesäule aufladen. Zurzeit sind die so bei, also laufen die meistens eher so 80% Verbrenner, 20% auf der Batterie, werden aber fast als, also werden fast als 80% Elektroautos angerechnet. Wenn man also sozusagen so tut, als ob solche Plug-in-Hybride auch Elektroautos wären, dann kann man natürlich dort sozusagen nochmal ganz stark diese Zahlen beeinflussen. Können wir vielleicht nachher noch drum reden. Ich glaube, es gibt ein großes Problem, was da jetzt passiert ist, haben auch sehr viele Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Wirtschaftswissenschaftler gesagt. Das hat jetzt Verunsicherung hervorgerufen. Viele Käuferinnen und Käufer wurden verunsichert. Sollen wir sich jetzt ein Elektroauto kaufen oder nicht? Lohnt sich das? Geht es weiter? Bauen wir die Ladeinfrastruktur weiter aus? Ja oder nein? Und Investoren, ich hatte jetzt gerade in Straßburg, komme gerade aus Straßburg, viele Treffen mit auch der E-Auto-Industrie. Die haben ja alle gesagt, als es rauskam, haben alle Investoren nachgefragt, so was ist jetzt, was ist mit eurem Business Case? Also es gibt einfach diese Unsicherheit, lohnt sich es weiter in die Elektromobilität zu investieren. Und ich glaube, es gibt auch noch ein weiteres Problem und das ist, sind diese Gesetze jetzt eigentlich verlässlich oder wird sich in 5 Jahren nochmal wieder was ändern, wo wir ja eigentlich jetzt wirklich diese Planungssicherheit brauchen. Andere Teile von von dem Automobilpaket, ich komme jetzt auch gleich zum Ende, ist ein Battery Booster, das soll es 1,5 Milliarden Euro von der Europäischen Union geben für Kredite, um die Batterieproduktion in Europa hochzuziehen. Ganz wichtig, leider viel zu wenig Geld. Eine Initiative für kleine Autos, die in Europa gebaut werden, die werden nochmal stärker bei diesen Flottengrenzwerten angerechnet. Und die Begrünung von den Unternehmensflotten. Denn die meisten Autos, die Neuwagen, die auf den Markt kommen, werden von Unternehmen als Dienstwagen, als Flottenwagen genutzt. Und da soll es Anreize geben, Vorgaben für die Mitgliedstaaten, dass diese Autos genauso schnell auf E umstellen wie sozusagen diese CO2-Gesetzgebung. Und das wäre wirklich eine gute Geschichte, denn das würde bedeuten, dass es, ja, dass ein Zweitwagenmarkt entsteht, dass auch Privatkunden vielleicht ein bisschen günstiger an E-Autos kommen. Also sozusagen, das ist das an dem Paket, was wir begrüßt haben, was wir gut fanden. So, wie geht es jetzt weiter? Wo stehen wir? Also das Paket wurde vorgestellt. Und jetzt kommt es in das Europäische Parlament und zu den Mitgliedstaaten. Die müssen es beraten. Die müssen beide am Ende zustimmen, können auch noch Änderungen machen. Und bei den Mitgliedstaaten hat schon die zypriotische Präsidentschaft angekündigt, dass sie sich da nicht sehr beeilen wollen. Man weiß gar nicht, ob sozusagen sie überhaupt in den nächsten 6 Monaten eine gemeinsame Position der Mitgliedstaaten herbeiführen wollen. Da gibt es auch sehr große Differenzen. Spanien und Frankreich, zwei große Mitgliedsländer, haben gesagt, wir wollen eigentlich überhaupt nichts ändern, so wie die Gesetzgebung war. So war sie gut, so hat sie uns was gebracht. Das war die richtige Art und Weise. Polen, Osteuropäer sagen, nein, wir wollen eigentlich noch viel mehr ändern. Deutschland ist irgendwo dazwischen und man weiß nicht, wo die Mehrheit liegt. Und im Europäischen Parlament ist es ein bisschen ähnlich. Da haben die Beratungen jetzt noch nicht begonnen, aber ist es unklar, wo die Mehrheiten liegen. Die progressiven Kräfte, Sozialdemokraten, Grüne, Liberale sagen, das hätte es jetzt eigentlich alles überhaupt nicht gebraucht. Wir verstehen gar nicht, was das jetzt soll. Wir sind bereit dazu, mit den Konservativen zu verhandeln, wollen auch ein Ergebnis in der Mitte herbeiführen, aber es Aber wir wissen eben nicht, ob die Konservativen das nicht vielleicht mit den Rechtsextremen nochmal weiter verbessern wollen. Ich denke mal, das wird uns jetzt noch das nächste halbe Jahr mindestens beschäftigen. Das heißt, wir haben noch ein halbes Jahr, wo wir viel über Autos, viel über Elektromobilität diskutieren werden. Und das ist jetzt hier der Anfang.
Danke, lieber Michael, für den Auftakt. Auch schon mit ganz schön viel Meinung, damit dann können die anderen direkt auf die Meinung drauf eingehen. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht so. Ich habe im Chat oder in den Fragen gesehen, ich soll die anderen noch vorstellen. Ich wollte die anderen ja erst vorstellen, wenn sie dran sind, aber dann mache ich jetzt mal eine schnelle Runde, weil ich finde das immer netter, wenn man sie vorstellt. Wenn sie dran sind, dann kann man sich nur daran erinnern, was man vorgestellt hat. So. Aber ich sage es jetzt trotzdem mal, wer jetzt kommt, weil es kommen jetzt vier Menschen, die das, was Michael so ein bisschen eingeführt hat, von unterschiedlichen Seiten betrachten. Als erstes kommt gleich Christiane Benner. Sie ist erste Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metall. Also sie ist die Arbeitnehmervertreterin hier auf dem Panel. Dann kommt Andreas Rade, Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie VDA. Er ist der Arbeitgebervertreter in gewisser Weise. Ich vereinfache es ein bisschen, damit es hier auch passt. Dann kommt Beatrix Keim. Sie ist vom Center Automotive Research in Duisburg, eine privatwirtschaftliche Forschungseinrichtung. Das heißt, die guckt da eher mit einem Blick der Forschung drauf und noch mit einem China-Blick. Und dann kommt Jürgen Resch als Bundesgeschäftsführer, Co-Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und blickt da als Zivilgesellschaft drauf. Also wir nähern uns dem Thema quasi jetzt von vier Seiten und darauf freue ich mich wirklich sehr. Und ich bin, ihr merkt schon, ich bin gnädig bei den 8 Minuten, die alle Speaker haben. Von daher nehmt euch die Zeit, aber auch nicht allzu viel mehr als das. So, und dann geht es jetzt weiter, wie gesagt, mit Christiane Benner. Sie ist seit 2023 erste Vorsitzende der IG Metall, dort zuständig für Grundsatzfragen Gesellschaftspolitik, Organisationspolitik und Betriebs- und Mitbestimmungspolitik. Oder etwas vereinfacht, wie ich gerade schon gesagt habe, sie ist die höchste Arbeitnehmervertreterin in der Automobilindustrie. Und ich übergebe ihr jetzt das Wort, liebe Frau Benner.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke für die Einladung und auch für das Intro, weil mir das im Grunde genommen viel spart. Erstmal so die sachliche Darstellung. Und ich würde einfach mal, also vielleicht einfach zwei Sachen vorab, weil es, glaube ich, nicht jedem und jeder bekannt ist. IG Metall, wir haben über 2 Millionen Mitglieder, quer über alle Branchen, wirklich. Maschinenbau, Automobilindustrie, Metall und Elektro ist der Überbegriff, also Siemens, diese ganzen Unternehmen sind bei uns organisiert, aber auch IT-Unternehmen, Entwicklungsdienstleister. Und man muss schon sagen, in unserer Struktur, in unserer Betriebsstruktur und auch in unserer Mitgliederstruktur ist natürlich der Automobilsektor sehr, sehr wichtig, sehr dominant. Sehr viele Arbeitsplätze hängen ja in Deutschland an der Automobilindustrie. Und selbstverständlich haben wir einen guten Organisationsgrad bei uns in den Automobilwerken, aber auch in der Forschung und Entwicklung, bei den Zulieferern, Entwicklungsdienstleistern. Und wir sind ja gerade dabei, die Auseinandersetzung bei Tesla zu führen, im Grunde genommen gegen Elon Musk, dort auch Gewerkschaften stark zu machen und erfahren dort ja krasses Union-Busting. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Betriebsräte sind extrem unter Druck. Wir haben in diesem Jahr auch Betriebsratswahlen, aber wir haben halt massive Auseinandersetzungen gerade in der Automobilzulieferindustrie. Und da geht es jetzt nicht nur um die großen Namen wie Bosch oder ZF oder Aumovio, ehemals Continental, sondern gerade auch vielleicht Zulieferer, die jetzt vom Namen her nicht so bekannt sind, die man nicht so in den Schlagzeilen findet. Aber da werden jetzt im Moment komplette Wertschöpfungsnetzwerke und Systeme und Zulieferstrukturen wirklich zerstört, gehen kaputt. Und jetzt ist uns schon klar, wir hätten die ganze Zeit sagen können, hätte man früher umsteuern müssen, ist klar, weil es war ja bekannt, was kommt. Aber an unserer Stelle, ich will das mal so sagen, ist das ein Stück verschüttete Milch. Man muss natürlich aus Fehlern lernen. Aber wir müssen mit der Situation umgehen, weil wir natürlich auch andere geostrategische und politische Herausforderungen haben. Ich meine genau das Thema China. Da wird aber gleich, denke ich, Beatrix Keim was zu sagen. Deswegen spare ich das an der Stelle. Aber ich sage mal natürlich auch das Thema Zölle USA, was natürlich da nochmal die Situation der Verkäufe aus Deutschland raus in die USA massiv erschwert. Und von daher sind das schon auch Veränderungen, die dann dazu geführt haben, dass wir das Paket, diese Automotive Package, was eben vorgestellt worden ist, dass wir das begrüßen. Und wir haben uns auch dafür eingesetzt, weil wir brauchen bei unseren Herstellern und bei unseren Zulieferern noch mal mehr Flexibilität. Und das steckt in der Tat bei diesen
Ich glaube, jetzt haben wir da ein kleines Verbindungsproblem.
Da sage ich aber gleich noch mal was zu. Also das war für uns immer ganz wichtig, die ganzen Voraussetzungen, auch Ladeinfrastruktur, und dass wir eine Förderung brauchen für den Kauf von Elektromobilität. Und der Fehler war einfach auch fatal, 2023 die Förderung eingestellt zu haben. Wir sehen Elektromobilität als die entscheidende Zukunftstechnologie, und finden da auch die industriepolitischen Ansätze mit den Firmenflotten gut, Battery Booster, small affordable elektrische Autos. Und für uns ist auch wichtig das Thema der 7%, was nämlich die Stärkung von lokaler Wertschöpfung anbelangt. Und wir wollen diese Local Content Kriterien, wollen wir auch ausweiten auf mehr Produkte, also nicht nur bezogen auf den Automobilsektor, aber vielleicht, um das auch mal klar zu sagen, wir haben sehr stark kritisiert, und da hat es auch dann eine Weichenveränderung gegeben, eine Umstellung, dass beispielsweise die Deutsche Bahn in Deutschland mit Geldern aus dem Sondervermögen Busse kaufen wollte von BYD. Und da haben wir dann interveniert, weil wir wollen auch, dass mit Steuergeldern, dass dann eben auch hiesige Wertschöpfung erhalten wird. Und das verstehen dann unsere Kolleginnen und Kollegen dann eben auch nicht mehr. Und die verstehen auch nicht, dass in Ungarn ein Werk von BYD gefördert wird, obwohl dort ausschließlich Zulieferteile aus China genutzt werden, um dort Autos zu bauen. Positive Einschätzung des Gesamtpaketes. Und jetzt geht es darum, dass die Mitgliedstaaten aber auch schnell umsetzen. Das heißt, wir haben jetzt ja jüngst letzten Montag, diesen Montag, diese Förderung ist kommuniziert worden, diese Förderung von kleinen Elektrofahrzeugen, also Kaufförderung abhängig auch vom Einkommen, weil wir gesagt haben, auch für Menschen, für Familien mit kleinerem Einkommen muss Elektromobilität erschwinglich werden. Wir unterstützen die Elektroquoten bei den Firmenfahrzeugen. Der Battery Booster allerdings, der kann nur der Anfang sein. Das kann nicht alles gewesen sein, was dort an Förderung kommt. Ich finde, wir finden, die Europäische Union muss in diese strategischen Technologiefelder anders investieren und sich konzentrieren, genauso wie wir das in Deutschland auch fordern. Und ich will aber mal ein schönes Beispiel nennen, dass wir die Batterienproduktion in Salzgitter, PowerCo, dass die jetzt an den Start gegangen ist, nachdem Northvolt und ACC, nachdem das nicht funktioniert hat. Also wir haben den Ehrgeiz und haben massive Auseinandersetzungen im VW-Konzern gehabt, dass wir auch jetzt das Investment bekommen, dort diese Einheitszelle zu fertigen, damit wir irgendwann am Tag X mal was haben, was man skalieren kann. Weil ich meine, wir wollen ja auch unabhängiger werden in Europa von China. Und das ist dann eben mit einem Beitrag zur Resilienzstärkung, wenn man das mit einer ordentlichen Kreislaufwirtschaft verbindet. Und das ist ja alles auch geplant, wie das genau erfolgen kann. Und da sind ja riesige wirtschaftliche Möglichkeiten auch hinter. Wir wollen einfach, dass diese Dinge, dass wir die jetzt konsequent umsetzen. Wir brauchen allerdings auch beim Battery Booster, müssen wir das schon mit unseren anderen industriepolitischen Ansätzen verbinden, nämlich auch affordable, einen finanzierbaren, was das ganze Thema der Energiekosten anbelangt. Das wird uns ja irgendwann auch beim ganzen Thema Rechenzentrum und KI wird uns das ja auch erreichen. Wir sagen, das Paket geht in die richtige Richtung. Gerade bei diesem Thema Flexibilität für Antriebsformen haben da aber auch noch mal die Kritik, dass dieser Nutzungsfaktor, aber vielleicht kannst du mir da ja, Michael, auch noch mal ein paar Infos geben, dass wir wollen, dass das aufgeschoben wird, diese Anpassung. Wir würden auch gerne haben, dass die Verwendung des grünen Stahls, das Einbeziehen bereits vor 2035 angerechnet werden sollte. Für uns ist nochmal wichtig, dass in diesem ganzen Paket das Thema der Beschäftigungssicherung eine große Rolle spielt. Also wir haben uns ein Stück auch in der IG Metall, versteht ihr, in Emden, wir haben ein reines Elektrowerk, wir haben in Zwickau, das waren die Pioniere für Elektroautos. Wenn wir jetzt, wir wollen die Zeit, die wir dadurch gewinnen, durch diese 10%, wollen wir aber auch, dass das dann in sicherere Beschäftigung bei unseren Zulieferern führt. Und da haben wir im Moment wirklich auch die Auseinandersetzung, weil uns ist schon klar, dass wir natürlich weiter das ganze Thema Innovation, neue Geschäftsmodelle zu erarbeiten, dass wir da dranbleiben müssen. Also es ist überhaupt keine Zeit, dass man sich jetzt ausruht, sondern wirklich da weiter dranbleiben, gerade was das Thema Digitalisierung zum Beispiel anbelangt, was auch logischerweise das ganze Thema der Weiterentwicklung der Reichweiten bei Batterien anbelangt. Also das als vielleicht nochmal als wichtigen Punkt. Und dann aber eben auch zu sagen, lasst uns sehen, wie können wir diese Themen jetzt mit Arbeitsplatzsicherheit auch verbinden. Und da führen wir in fast allen Unternehmen gerade die Auseinandersetzungen drum. So sieht es gerade bei uns aus. Und ich bitte um Unterstützung, gerade auch nochmal in dieser Debatte Local oder European Content. Dankeschön.
Dankeschön, ganz herzlichen Dank. Wir haben schon richtig viele Fragen. Auch dazu, also wir werden eine spannende Diskussion haben, auch zu Local Content, also wo kommen die Produkte her, wo kommen die Vorprodukte und die Endprodukte dann noch her. Viele Fragen, schaut gerne mal rein, schon mal in Slido. Ich poste den Link auch schon nochmal, votet noch ein bisschen, dann kriegen wir eine gute Reihenfolge. So, und jetzt gehen wir direkt weiter, quasi von der einen im deutschen Modell von der Arbeitnehmer, die Arbeitgeberseite. Andreas Rade, Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie, VDA. Ich habe nachgelesen, 620 Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie in Deutschland sind da vertreten. Und ich freue mich jetzt sehr, dass du heute dabei bist. Wir wechseln hier so ein bisschen durch und ich zeige, glaube ich, deine Folien.
Genau, ja, vielen Dank, lieber Max. Und ich will mal in diesen Tagen als Europäer starten und sagen, Glückwunsch zu dem Format. Ich glaube, genau das brauchen wir, um uns hier auszutauschen. Und das ist super und die Zahlen sind beeindruckend. Ich würde sagen, mehr davon. Und vielen Dank, dass ich da heute dabei sein darf. Ich bin weniger Arbeitgeber als, sagen wir mal, vielmehr Industrievertreter. Das ist ja immer getrennt in der deutschen Verbändelandschaft. Ich will das auch wiederholen, was Christiane Penner gesagt hat. Im Grunde sind die bei uns, die auch in der IG Metall sind. Es gibt auch welche, die nicht in der IG Metall organisiert sind, aber bei den Arbeitgeberverbänden organisiert sind. Ich will aber darauf hinaus, bei uns ist Zulieferindustrie ganz stark vertreten natürlich. Deswegen spiegele ich vieles, was wir gerade gehört haben. Auf der Folie 1 einmal zeigen, das führt schon dahin. Sehen wir, dass wir in Deutschland, dass die Produktionszahlen in Deutschland in den letzten 10 Jahren die Verbrennerproduktion halbiert haben. Das heißt, wir haben erstens die Produktion herabgefahren von über 5 auf heute ungefähr 4 in der Summe und zweitens die Verbrenner nochmal halbiert haben. Das heißt, für die Zulieferindustrie ist das ein massiver Abbau natürlich. An Zulieferindustrie ist Volumenindustrie. Und insofern, das ist schon mal eine massive Belastung und gleichzeitig aber auch eine Kenntnis, glaube ich, der deutschen Autoindustrie. Wenn wir weitergehen, das Wachstum sehen wir beim Batterie- und bei dem Plug-in, aber mehr beim Batteriefahrzeug. Also will ich hiermit sagen, das Bekenntnis zum E-Hochlauf ist nicht nur verbal, das ist sozusagen erfolgskritisch. Wenn das nicht gelingt, haben wir hier richtig ein Problem. Da sind Milliarden fehlinvestiert und wir sind als Deutschland, glaube ich, massiv auf dem falschen Fuß. Deswegen ganz deutlich, der Hochlauf der E-Mobilität muss erfolgskritisch für uns alle gelingen. Das will ich eindeutig vorne sagen. Und wir sind dabei, als Deutschland sind wir der zweitgrößte E-Produzent der Welt. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Will ich mal in den Markt hineingucken, könnt ihr euch alle durchklicken. Das sind jetzt drei Schaubilder. Weil immer, wenn wir über das Thema reden, müssen wir immer mit auf China gucken. Und hier sehen wir, dass wir in der ersten linken Spalte dass die E-Produktion in China bei der Hälfte liegt, bei uns 40%, wenn man beide zusammennimmt, BEV und Plug-in. Dass wir aber bei BEV relativ gleich sind und wir sehen, dass in China der Plug-in eine größere Rolle spielt, wenn man die beiden Antriebsarten sich anguckt, will also sagen, dass auch in China das Thema Plug-in weiter ein Thema ist und zu glauben, kommen wir gleich nochmal zu, dass China ein reiner E-Markt ist, ist, glaube ich, eine Fehlannahme, die wir auch betrachten müssen. In der nächsten Folie kurz gezeigt mal die Marktanteile. Daran sehen wir auch, dass bei wesentlichen Absatzmärkten sehen Sie die dunkle Spalte. Oben ist der Marktanteil insgesamt, darunter dann der E-Anteil. Das heißt, wir sind eigentlich fast überall überproportional vertreten, außer in China. Das ist kein kleines Außer, weil China ist sozusagen der Markt Nummer eins, allein im Volumen. Hat viele andere Gründe, aber wir sagen, wir sind in den Märkten sehr gut vertreten. USA spielt natürlich nochmal eine Sonderrolle, wie sich das da weiterentwickelt. Aber wir zeigen auch in Ländern, in Korea, in Japan, sind wir überproportional vertreten, in Europa, Deutschland sowieso. Zu China will ich auch sagen, das ist richtig, hatte Michael Bloss zu Beginn gesagt, die Marktanteile, die wir hatten, die sind nicht mehr so, wie sie waren. Ich würde auch sagen, die werden nicht mehr so. Der Automarkt in China hat sich ja entwickelt. Es sind hunderte von Marken entstanden vor Ort. Die werden viele davon nicht überleben. Deswegen sage ich mal, gucken Sie bitte auch mal hin, welche Marken nicht da sind. Im Grunde sind fast nur noch deutsche Anbieter auf dem Markt vertreten. Weniger Anteile als vorher, das ist richtig. Da ist auch viel zu tun in vielen Bereichen. Meine These wäre im Bereich Digitalisierung fast mehr als in anderen Bereichen. Aber ich will jetzt keine Namen nennen, aber gucken Sie mal auf Marken, große Marken aus Europa, aus USA, die sind gar nicht mehr vertreten. Deswegen glaube ich, kann man schon sagen, ja, wir haben ein Problem in China ökonomisch, das ist richtig, da müssen wir uns dran arbeiten, da wieder mit vorne zu sein, also allein den Markenteil. Aber immer kann man auch sagen, als deutsche Autoindustrie sind wir auf einem Markt, der umkämpft ist mit Dumpingpreisen wie kein anderer. Und es gibt eigentlich nahezu niemanden, der da schwarze Zahlen schreibt. Insofern glaube ich, das ist ein Markt, den wir sehen werden, denn werden viele den Markt verlassen. Und ich denke, dass unsere Hersteller da aufgestellt sind und da bleiben werden. Das gilt auch für die Zulieferindustrie, die auch immer einen schweren Markt sich behaupten muss. Wenn wir einmal kurz in die nächste Folie gucken auf China, sehen wir hier die Verteilung nach Antriebsarten. Ja, auch da, wie bei uns, wenn man das mal anguckt, bei den Verkäufen jetzt hier gehen der Verbrenner geht runter. Also ICE ist Eis, muss man sagen, ist dieser Tage vieles. Nicht nur angenehme Sachen, das ist der Verbrennermotor, das Graue. Wir sehen aber auch, dass die Bereiche Plug-in und auch Range Extender, was sozusagen in China doch eine gewichtige Rolle spielt, bei uns, ich sag mal, regulatorisch offen ist, aber am Markt noch nicht viel verbreitet. Einer der ersten Marken aus dem deutschen Süden hat das mal gebaut, hat sich im Markt aber nicht durchgesetzt. Also das ist nicht so, dass man da. Das kann man aufholen, ist aber jetzt regulatorisch offen auch in Europa. Glaube ich, auch will nur hier sagen, das Thema in China spielen eben Verbrenner, Plug-in, Range Extender und Batterieverzeugung eine Rolle. Und da muss man auch gucken, dass man auch für diese Märkte, am Ende müssen Unternehmen für Märkte produzieren. Also sich da ganz abwenden, glaube ich, ist keine gute Idee auch in diesem Markt, weil es die Nachfrage gibt. Trotzdem will ich sagen, dass die deutschen Marktanteile im Bereich Batterie vor allem sind nicht da, wo sie sein müssen, will ich auch, natürlich auch sagen. Der nächste Folie wurde schon angedeutet, sehen Sie. Im Grunde sind das die Gruppen im VDA. Ich will noch einmal nach unten rechts weisen, die Zahlen, das ist die Zulieferindustrie. Und die sehen Sie in den letzten Jahren dramatisch. Und Sie können das auch nachlesen, wie die Zahlen da sind. Und insofern glaube ich, sind wir mitten in einer Transformation. Das ist der Unterschied zu Unternehmen, die gleich elektrisch gestartet sind oder gleich über Digitalisierung gestartet sind. Wir bauen uns im Laufe der Fahrt wortwörtlich um. Und das gilt ausdrücklich auch für Zulieferindustrie in allen Größen. Wir müssen alle Bereiche können und das sehr gut können. Und Sie sehen daran, dass wir unter Druck sind. Und deswegen will ich zum letzten, vorletzten Folie kommen und vor dem Spiegel das Autopaket bewerten. Und da ist für uns der Punkt, wir wollen, müssen, aber wollen auch die Klimaziele einhalten, wollen es aber auch industriepolitisch erfolgreich tun. Und wir haben das zusammen, nochmal vielen Dank auch an IG Metall, wir haben da diskutiert, wir haben ja dann während der IAA in München, was glaube ich eine tolle Botschaft war, ein gemeinsames Papier vorgelegt. Da haben wir nicht alle Einigkeiten erzielt, aber wichtige, die wir jetzt auch in dem Papier aus Brüssel wiedersehen. Das erste ist die Zahl minus 90%, die wir da auch abgebildet haben, weil wir sagen, wir brauchen mehr Flexibilisierung in der Erreichung der Ziele. Für uns, das ist der Unterschied jetzt zur Vorlage aus Brüssel, sagen wir, die 10% Delta wollen wir kompensieren über das Thema RED 3. Also Klimaziele stehen, aber Kompensation, die sozusagen aus der Flottenregulierung rausgenommen werden, in die Treibstofffrage hinein. Wir wollen Thema grüner Stahl, der jetzt auch vorgesehen ist, nicht als Quote, wohl aber als, sag mal, als Angebot, als Anreiz, sind wir sehr dafür. Und das vor allen Dingen auch früher als 35. Selbst wenn man dabei bleiben würde, was wir jetzt haben, diese 7%, macht es keinen Sinn, das von einem Jahr auf den anderen zu haben, sondern wir brauchen ein Phase-in, dass überhaupt die Nachfrage und das Angebot mal aufbauen kann. Das gilt für beide Varianten für uns, aber wichtig, dass wir jetzt schon grünen Stahl einen Markt herstellen wollen und auch da die Unternehmen einen Vorteil schaffen wollen. Wir wollen das Thema Erwägungs- und L-Fahrzeuge weiterhin. Das sind sozusagen die Fahrzeuge, wo die klimaneutral betrieben werden. Und Plug-in, Range-Extender wollen wir, das ist mit der IG Metall, glaube ich, ist ja auch ein gemeinsamer Punkt. Wir wollen den eine Perspektive beibehalten. Und wir reden da über Plug-in-Hybride, die gefahren, die auch geladen werden. Das heißt auch, wir adressieren die Reichweite von fahrzeugseitig, aber auch die Fragen, warum werden die zu wenig geladen? Und da komme ich gleich zu. Das ist also Punkte, die wir uns ausdrücklich haben ansprechen wollen.
Bevor du weitergehst, kannst du uns einmal kurz noch Erwägungsgrund 11 und CNF-Fahrzeuge erklären? Ich glaube,
Ja,
das
das sind diese, wir erinnern uns vielleicht mit dem Namen Volker Wissing noch verbunden, der in letzter Sekunde noch reingebracht hat, dass in der Regulierung oder dass die Kommission aufgefordert worden ist, eine Fahrzeuggruppe neu, sag mal, zu installieren, die in der Bilanz klimaneutral fährt. Also die in der Bilanzsumme der Treibstoffe und das, was noch rauskommt beim Verbrennen, klimaneutral fährt und die auch nur dann fahren, also die auch technisch nur dann fahren, wenn dieser Treibstoff auch verbrannt wird, der klimaneutral am Ende ist. Also es ist auch keine Schummelei, das ist ein Fahrzeug, das bilanziell CO2-frei ist, also Carbon Neutral, CNF. Das ist bisher nicht im Paket vorgesehen, nicht mehr, aber die Kommission hat weiter die Aufgabe und ich glaube, steht weiterhin Michael auch auf der Diskussionsebene in Brüssel, das zu diskutieren. Beim Plug-in spielt der Utility-Faktor, der Nutzungsfaktor eine Rolle. Da sind wir auch überein mit der IG Metall, dass der jetzige Zustand eingefroren werden muss, weil am Ende ist das sonst zusammen mit Corporate Fleet, wo wir mit der IG Metall nicht überein sind, bei der festen Quote. Aus unserer Sicht stellen wir minus 90 ins Schaufenster, was gut ist, aber mit den Bedingungen für den Utility-Faktor beim Plug-in und den Corporate Fleets am Ende wieder, räumen wir es wieder ab, gewissermaßen. Das ist sozusagen dann eine Mogelpackung, glaube ich. Also für uns ganz oben in der Debatte ist das Thema Utility-Faktor einzufrieren ganz wichtig. Und nochmal, wir reden dann über Plug-in-Fahrzeuge, die eine höhere Reichweite haben, angebotsseitig, aber auch genutzt werden und geladen werden. Und damit will ich zum Ende kommen. Letzte Folie, zwei, drei Punkte noch sagen. Für uns ist der Hauptpfad, der zentrale Pfad, und ich habe damit begonnen, erfolgskritisch für uns alle hier, der Hochlauf der E-Mobilität. Und da ist für mich ganz vorne dran. Und ich wohne selber in Berlin, in der Innenstadt, ohne Solardach und ohne was. Ich lade öffentlich. Für mich, der Ladepreis ist absurd, wenn man öffentlich lädt. In der Bilanz ist sozusagen das heute schon billiger, aber wenn man nur öffentlich lädt, ist das kein großer Anreiz und ich glaube auch kein Anreiz für Plug-in-Fahrer zum Beispiel, Ladepreis. Wenn ich ungefähr pari-pari bin, warum soll ich da laden? Unbedingt. Also das ist sozusagen, der Ladepreis ist für mich zentral. Ladestruktur, der Vorherlauf sozusagen, es muss sicher sein, auch der weitere Ausbau ganz stark. Für mich, für uns, die urbanen Zentren, die Innenstädte, darum geht es jetzt, sie zu gewinnen, glaube ich. Und ich will am Schluss hervorheben nochmal das Thema Nutzfahrzeuge. Das ist auch nochmal vielleicht eine nächste Runde wert, Max, hier. Das ist ein ungehobener Schatz, sage ich mal. Wir sind am Umbau. Und auch das, Christiane nickt, auch das ist erfolgskritisch. Da sind Werke umgebaut und da stehen auch Arbeitsplätze in Gefahr und auch der Umbau, in den investiert ist. Und das sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der nochmal eine eigene Runde wert ist. Damit vielen Dank.
Vielen Dank dir. Das war auch super spannend und auch nochmal viele Punkte angesprochen, auf denen, die wir sicher dann gleich auch noch diskutieren werden. Es sind auch weiterhin viele Fragen. Und jetzt übergebe ich an Beatrix Keim. Sie ist Direktorin des Center Automotive Research in Duisburg. Wie schon gesagt, eine privatwirtschaftliche Forschungseinrichtung, gegründet ursprünglich mal als universitäre Gründung von Professor Dudenhöfer, den viele vom Namen her sicher auch kennen und vom Gesicht auch. Und genau, Frau Keim hat langjährige Erfahrung in der Autoindustrie, vor allem auch in China. Ich habe es jetzt gar nicht geschafft, alles zu zählen, wie lange Sie in China waren und für Unternehmen dort gearbeitet haben, für deutsche, aber auch, glaube ich, auch europäische Unternehmen. Das können Sie uns vielleicht selber nochmal sagen, aber mit einer sehr, sehr großen China-Expertise. Und deswegen sind wir jetzt sehr gespannt, was Sie zu sagen haben.
Kann gerne auch beim Du bleiben, allgemein. Also lieber Max, vielen Dank auch von
Bin
meiner
so
Seite.
schlecht im Siezen. Wunderbar.
Wunderbar. Wenn man lange im Ausland gearbeitet hat, dann ist man auch mehr auf der Dir-Du-Sie, ne? Also das klappt dann nicht, sondern man ist mehr auf der Hello-You-Seite. Hallo zusammen, grüßt dann eben auch von mir. Es ist ja ein sehr umfassendes Bild, das ich versuche zu zeichnen. Ich gebe jetzt auch zu, ich habe jetzt keine Abschlussfolie von wegen, ich bin dafür, dass ich dagegen bin in diese Richtung, sondern ein bisschen eine Einordnung in gewisse Dinge und gerade ja der Punkt China, wie lange war ich in China? Insgesamt seit 1991, also etwas über 30 Jahre, off and on, habe auch immer wieder dann mal in Europa, in Zentralen von Automobilherstellern oder von Beratungen gearbeitet, aber dann immer wieder auch nach China gereist, Dienstreisen und so weiter. Habe das Ganze auch studiert. Ich habe also Sinologie und Marketing Ostasien studiert. Die Älteren von uns kennen noch dann das Wort des Jodel-Diploms, also ich spreche Chinesisch, ich schreibe und lese Chinesisch. Ich habe also auch einen direkten Zugang zu allen Gesetzen oder zu den ganzen Regularien, was natürlich ein sehr essentieller Teil ist in China. Jetzt gehen wir aber mal rein und schauen mal, was ich ein bisschen vorbereitet habe. So, kurze Einordnung. Ich versuche es knapp zu halten. Jetzt auch mein. Ja. Und zwar das Automotive Package. Wir haben eben schon darüber gesprochen an sich. Es gibt natürlich noch ein paar andere Punkte, wie zum Beispiel ein Korridor für die 2030-Ziele, ähnlich zum Beispiel des Korridors für die CO2-Flottengrenzwerte, die aktuell gelten. Es war ja eigentlich eine jährliche Anrechnung gedacht ab 2025. Man hat das dann eben auch Anfang des Jahres aufgeweicht, um eben gerade etwas mehr Flexibilität zu bringen. Denn insgesamt, warum haben wir denn nicht so den großen Hochlauf? Das ist jetzt weniger, dass es nicht genügend Elektrofahrzeuge im Angebot gibt. Man kann jetzt über die Preisgestaltung streiten. Aber es ist eben auch, dass es nicht genug akzeptiert worden ist innerhalb der Bevölkerung. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch Gesamteuropa. Kann man sagen, naja gut, in China klappt das doch auch, aber China ist eine andere Regierungsform. Hier haben die Menschen noch die freie Wahl, auch unterschwellig psychologisch, aber auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, und das ist eins meiner großen Bedarfe und Bitten hier, eine meiner großen Bitten, mehr Kommunikation über das, was ist Elektromobilität, was ist es nicht. Die Mythen, dass die mal aufgeräumt werden, immer wieder, immer mehr, und das müsste eigentlich von der Politik, von den Verbänden, von den Medien, das kriegen auch alle Journalisten von mir immer wieder gesagt, ob sie es hören möchten oder nicht. Da muss einfach mehr tun. Kleines Beispiel, wenn am Sonntagabend der Tatort kommt, alle Kommissare fahren irgendwie, zwar netterweise, ein Fabrikat aus deutschen Häusern, aber keins davon ist eh. Also da könnte man schon mal anfangen. Wir hatten eben schon eigentlich das Ganze und wir hatten auch zum Beispiel den Battery Booster. Der ist nicht neu, denn es gibt etwas, was im März letzten Jahres auch verabschiedet worden ist, beziehungsweise vorgeschlagen und dann vom EU-Parlament, ich glaube, es war im Mai, dann eben auch so akzeptiert worden ist, das ist der EU-Aktionsplan für die Automobilindustrie. Der ist über diese ganze Zollarie von Herrn Trump ziemlich untergegangen. Denn hier wurden schon die ersten Weichen gestellt für das, was nun im Automotive Package war. Und es ist ein bisschen mehr als nur die 1,8, 1,5 Milliarden Euro für den Booster an sich, inklusive der gesamten Lieferkette da hinten dran. Es geht auch noch um andere Dinge. Und die Christiane hat es vorhin gerade gesagt, es geht eben auch um die Unterstützung der Arbeitskräfte, um neue Ausbildung. Und selbst das ist hier auch bedacht. Es geht jetzt natürlich darum, auch diese Gelder, reichen sie nicht, hier auch entsprechend zu verteilen, dass die einzelnen Nationen entsprechend Programme aufstellen, das dann eben auch beantragen. Und ich meine sogar, dass die neue E-Auto-Förderung der Bundesregierung wahrscheinlich sogar auch hier teilweise aus diesen Geldern mitlebt, aus dem Klimafonds oder anderen Bereichen. Das bedeutet also, es ist nicht alles aus den Haushaltsgeldern, aber generell auch hier mit abgedeckt. Interessanterweise geht es hier dann natürlich auch um einen Punkt, den Christiane angemerkt hat, um den Local Content, dass es also um Projekte geht, die ein Made in EU in der Europäischen Union vorantreiben. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte. Natürlich könnte das auch sein, dass es eben ein Werk eines chinesischen Herstellers ist, der in der EU nun angesiedelt wird, um eben auch zum Beispiel die aktuell geltenden Strafzölle oder aber eventuell in der Zukunft eine Mindestpreisregelung zu umgehen. Nichtsdestotrotz, dann kommt eben auch das genau, was auch schon angesprochen worden ist, die Zuliefererindustrie, die eben hier auch mit bedacht werden muss. Denn sehr oft geht es vielen Menschen immer nur um die Hersteller und weniger um die Zuliefererindustrie. Und die ist aber eine der tragenden Säulen, wenn nicht die tragende Säule insgesamt in dem Geschehen. Und ich komme gleich noch zu China, habe da aber keine Zahlen für die Zulieferindustrie. Da gebe ich dem Andreas komplett recht. Die Zulieferer sind extrem wichtig, auch für die chinesischen Hersteller, und zwar die deutschen insbesondere, ein paar Europäer auch mit dabei. Ohne die hätten wir nämlich diese ganze Entwicklung seit ungefähr 2009 überhaupt nicht hinbekommen können. Und das geht auch noch weiter. Natürlich bringen sie auch mit ihre eigenen Zulieferer. Aber wie gesagt, es ist eben ein gesamtes Bild, was hier abgegeben werden muss, was eben auch nicht nur quasi die Hersteller, sondern eben auch die Arbeitskräfte, die neue Ausbildung, alles, was Richtung automatisiertes, autonomes Fahren geht, das gesamte Thema SDV, Software-Defined Vehicle, dass es eben hier auch neue beziehungsweise andere Jobprofile gibt, die eben unterstützt werden müssen. Wollte das hier gerade noch mal zeigen, dass es eben hier nicht nur gerade dieses Automotive Package gibt oder eben die neue E-Auto-Förderung der Bundesrepublik. Das ist alles schon etwas länger im Machen. Es wird immer wieder auch versucht, quasi hier anzupassen. Die Reviews, die auch vorgeschrieben waren, schon unter dem Green Deal von 2019, werden nun auch beschleunigt. Warum das Ding hier immer wieder reinkommt, weiß ich nicht. Und ich denke, das ist auch wichtig, immer wieder nachzuprüfen, wo stehen wir eigentlich? Denn die Automobilindustrie insgesamt ist nun mal wirklich ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor hier in Europa, generell, insbesondere in der EU. Und insofern müssen hier diese ganzen Institutionen mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist teilweise auch nicht so ganz wirklich in der richtigen Richtung geschehen, weil eben im Endeffekt dann die Industrie und somit die Arbeitnehmer dann immer auch die Leidenden sind, wenn hier nicht wirklich durchdacht wird. Durchdacht ist zum Beispiel auch ein Punkt. Wir hatten es schon, die Unterscheidung Plug-in-Hybrids, Range-Extender, batterieelektrische Fahrzeuge. Es ist tatsächlich, man hört es immer wieder, wenn ich gefragt werde, dass ich nicht der große Freund der Plug-in-Hybrids bin, weil es eben zu großen Teilen ein Verbrennermotor ist und nur zu kleinen Teilen ein Batterieanteil, der kaum genutzt wird. Und das kann es eben nicht sein. Ich denke, man hat nun in der deutschen Autoförderung gerade von Montag wenigstens begrenzt, dass es Plug-in-Hybrids sein müssen, die nur 60 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Das muss auch gekennzeichnet sein, natürlich. Aber ich glaube, hier muss man auch etwas härter und tatsächlich auch in diesen Utility-Faktor gehen, wirklich, dass es auch eben als E-Fahrzeug genutzt wird, weil ansonsten hat das alles keinen Sinn. Range Extender auf der anderen Seite ist eben vorwiegend ein Fahrzeug mit einer großen Batterie, ein kleiner Verbrennermotor, um nochmal etwas mehr Reichweite zu bekommen. Großer Vorreiter war hier eine der chinesischen Hersteller, Li Auto, Li Xiang, die dann ein Range Extender, ziemlich großes Auto, bis zu 1000 Kilometer hatten und dann nur quasi für die letzten 200 Kilometer. einen Verbrennermotor. Den könnte man sogar, diesen kleinen Verbrennermotor könnte man sogar im Laufe der Zeit mit weiterer Entwicklung mit einer Brennstoffzelle ersetzen. Und somit sind für mich eigentlich die Range Extender die bessere Variante. Aber wie gesagt, man sollte hier wirklich flexibel sein und etwas offener. Aber man darf das große Ziel des Klimaschutzes und den Schutz der Wirtschaft hier in Europa nicht vergessen. Das nur zu diesen beiden Paketen. Jetzt mal weiter. Der Andreas hat es gerade schon gezeigt. Ich habe hier mal zusammengefasst die Zahlen von 2025 für 26 europäische Märkte. Das ist teilweise EU, Großbritannien und noch ein bisschen der EFTA-Raum. Das sind die Zahlen, die ich eben zur Verfügung habe, um auch genau dieses Bild zu zeigen. Wir sind nicht so schlecht, beziehungsweise die deutschen Konzerne sind nicht so schlecht, wie es gerne dann auch geredet wird. Alleine im batterieelektrischen Fahrzeug eben, ne, Nummer zwei weltweit als Hersteller von batterieelektrischen Fahrzeugen. In diesem 26-Märkte-Raum in Europa sind 43% aus den deutschen Konzernen. Natürlich gehören da Seat, Cupra, Skoda mit dazu, Mini, aber es wird ja eben dann bilanziert in den deutschen Konzernen. Der Anteil der chinesischen Hersteller insgesamt, das habe ich jetzt komplett zusammengefasst, weil es dann auch relativ klein ist, ist nur 8%. Entgegen dem, ja, sie haben große Wachstumsraten, aber momentan zieht das einfach noch nicht so sehr. Die Händlernetze, die Servicenetze sind noch nicht ausreichend genug. Vielleicht auch gewisse Mythen, Made in China, weil hier gerade bei diesen Fahrzeugen kann das nun wirklich nicht dazukommen. Französische Konzerne sind bei 19, also Stellantis, Renault, wobei natürlich Stellantis noch Opel mit dabei hat und eine der italienischen Marken. Aber hier nochmal zum Zeigen, bei dem Plug-in-Hype, das sind insgesamt nur 1,19 Millionen Fahrzeuge in diesen 26 Märkten neu zugelassen in 2025 gewesen. Auch hier wiederum die deutschen Konzerne mit 52% Anteil, also insgesamt ist das ein besseres Bild, als oft gezeichnet wird. Natürlich ist die Profitabilität, das, was dabei rauskommt, das ist natürlich auf den weltweiten, die weltweite Geschäftstätigkeit anzurechnen. Das ist dann natürlich wieder ein ganz anderes Bild. Aber rein von den Marktanteilen her ist das doch besser, als man oft denkt. China. Einer der Märkte, der uns am meisten Kopfzerbrechen verbreitet. Seit 1997 habe ich hier in diesem Markt gearbeitet. 10 Jahre lang für Volkswagen, wohl auch in der Zentrale in Wolfsburg, habe sowohl in Changchun in dem kleineren oder damals kleineren, jüngeren Joint Venture gearbeitet, später dann auch bei Shanghai Volkswagen, wie gesagt, auch in der Zentrale, war bei BMW in China, war bei Jaguar Land Rover, in der englischen Zentrale, um eben das China-Geschäft mit zu beobachten. Kenne diesen Markt also sehr, sehr gut. Das hier sind jetzt gerade mal ein paar Zahlen. Wir hatten es eben schon leicht angedeutet. Wo steht denn dieser Markt aktuell? Wir sind bei nur Pkw, 30 Millionen Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge. Andreas hat gesagt, extrem wichtig, habe ich da unten mal mit dazu gefasst, sind nochmal gut 4,3 Millionen Fahrzeuge, 51% mittlerweile NEV, New Energy Vehicles. Das ist die Vorgabe der Regierung seit ungefähr 2009, dass eben batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybrids, Range Extender und alles, was im Bereich der Wasserstoffantriebe ist, vorwiegend hier natürlich Brennstoffzelle, zu diesem Bereich gehört. Und das wird eben ganz gerne verwechselt mit Elektrofahrzeugen. Es sind aber nur, Andreas hat es ja gerade gehabt, ungefähr 32% aktuell in 2025 an Neuverkäufen, die eben rein batterieelektrisch sind. Und dann sieht man schon hier diese netten Aufstellungen. Ich denke mal, bei den OEMs, da werden auch teilweise dann die Joint Ventures, in denen man arbeiten muss, wenn man als ausländische Firma in China arbeitet, beziehungsweise bis 2010 arbeiten musste, jetzt nicht mehr, aber man bleibt dabei. Die sind hier auch einzeln aufgezählt. Also Volkswagen gilt hier als ein OEM, obwohl es ja in verschiedenen Joint Ventures ist. Aber wir haben aktuell über alle Segmente verteilt 120 Marken im Pkw-Bereich. Da kommen noch ein paar aus dem Nutzfahrzeugbereich dazu. Davon NEVs 103, BEV 94 Modelle und das wechselt monatlich. Also ich hatte jetzt schon aus der Zahl vom November hatte ich schon ungefähr ja, 25 weniger Modelle, als es jetzt schon wieder im Dezember waren insgesamt. Das ist natürlich ein Wahnsinnsblumenstrauß. Und wenn man hier, weiß gar nicht, ups, das sollte ich vielleicht mal kleiner machen. Geht, das ist ein Wust an Marken. Und ja, hier rechts, das sind so ein paar NEV-Marken. Leider kann ich doch, ich kann es leider machen. Das hier waren Marken. Es gab sozusagen aus dem Jahr 20, ja, 2009, 2012 hat das angefangen mit diesen NEV-Policies seitens der Regierung, dass man eben jetzt in diesen Bereich vermehrt investieren sollte, beziehungsweise die Regierung. Marken, das sind an die 500 Marken entstanden. Nur 122 davon haben überhaupt eine Produktionslizenz bekommen und wie gesagt, nicht alle produzieren. Sind schon gleich wieder eigentlich pleite gegangen und das wird absolut so weitergehen, denn sie verdienen tatsächlich kein Geld. Die deutschen oder die ausländischen Joint Ventures, soweit sie noch existieren, die deutschen auf jeden Fall. Da gehe ich schon davon aus, dass sie Geld verdienen. Das sieht man auch immer wieder an den Jahresbilanzen, wo man dann sehen kann, dass es hier Gewinntransfers gibt aus den Ländern. Ja, die werden gerade weniger. Dieser Markt explodiert aber auch eben weiter. Es ist der größte Markt weltweit. Im letzten Jahr, in 2024, hatten wir bei der Pkw-Seite, je nachdem, wie man es zählt, ich glaube, der VDA hatte 24 Millionen Fahrzeuge. Ich war bei 27 Millionen gelandet. Ich glaube, das macht jetzt nichts aus, in welche Richtung es geht. Das ist ein Wahnsinnszuwachs, obwohl es eine Wahnsinnswirtschaftskrise gibt. Aber es gibt Wirtschaftsstimuli, es gibt Austauschprämien, nicht unbedingt Abwrackprämien. Es wird massiv investiert seitens des Staates, um hier weiter die Wirtschaft anzukurbeln. Wohin das geht, ganz ehrlich, schwer zu sagen.
Beatrix, mit dem Blick auf die Zeit, glaube ich, musst du, glaube ich, ein paar von den Folien, ich weiß ja, wie viele noch kommen, ein bisschen
Nee, kein
kürzen.
Problem.
Genau, super.
Wichtig ist zu wissen, dass in China die Regierung eben die Vorgaben gibt für alles. Und dem wird auch wirklich nachgefolgt. Hier ist die aktuelle NEV-Policy, die immer noch gilt bis 2035, außer wird natürlich etwas angepasst. Das sind die Vorgaben. Es gibt auch die Vorgabe seitens der Regierung, bis 2030 den CO2-Ausstoß Peak zu erreichen und dann bis 2060 klimaneutral zu sein. Das steht nun da hinter allen Investitionen. Und sehr wichtig für uns ist, dass es eben auch mittlerweile den Aufruf zu mehr Standards und Sicherung im Automobilbau gibt. Das ist für mich die Bremse für China Speed. Denn bislang wurde sehr wild entwickelt und man hat viel von den Unfällen gehört. Das ist jetzt eine Vorgabe der Regierung, hier etwas vorsichtiger, umsichtiger zu arbeiten. Und im neuen 15. Fünfjahresplan, der ab ungefähr Mitte März eingesetzt wird, und das ist die letzte Folie, sieht man, da ist das Wort bislang in den Drafts, die verkündet worden sind, das Wort Automobilbau ist nicht mehr existent. Das bedeutet natürlich nicht, dass die alle fallen gelassen werden, aber die Subvention, die Investition seitens des Staates, wie wir sie in den letzten 15 bis 20 Jahren hatten, werden nicht mehr kommen. Das bedeutet, es wird jetzt eben, das ist einer der Gründe, warum es jetzt noch mehr ein Hauen und Stechen, einen massiven Überlebenskampf in China geben wird. Und in China sind die Deutschen sehr, sehr gut aufgestellt mit Händlernetz, mit Images, mit der Qualität, die sie bieten. Sie müssen nachlegen im Digitalisierungsbereich. Andersrum sind die Chinesen für Europa noch nicht ausreichend aufgestellt, da ihnen Händler, Servicenetz, das Wissen um die Verschiedenartigkeit der Kunden in Europa, in den einzelnen Ländern fehlen und teilweise die Fahrzeuge wahrscheinlich sogar zu digital sind. Nichtsdestotrotz, es ist ein harter Wettbewerb, dem wir uns stellen müssen. Und insofern denke ich, auf der anderen Seite unabhängig von China zu werden, das wird nicht klappen. Denn hier gibt es viele Faktoren, die China einfach vor längerer Zeit schon herangeführt hat. Und insofern schließe ich jetzt und bin noch für viele Fragen wahrscheinlich euch schuldig oder Antworten schuldig. Aber dafür haben wir dann andermal Zeit.
Ja, total spannend. Ich merke schon, wir müssen noch mal ein eigenes Webinar zum Markt in China machen. Ich glaube, das würde sich auf jeden Fall noch mal lohnen, da ganz genau hinzuschreiben. Über die Folien kriegt ihr ja und sind auch in der Aufzeichnung drin. Vielen, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt weiter und schließen die Runde mit Jürgen Resch, als Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und das schon seit 1988. Das ist ungefähr so alt, wie ich bin. Und als Teil der Zivilgesellschaft macht die Umwelthilfe immer wieder Druck, auch bei der Verkehrswende und bei sauberer Luft und bei vielen anderen Themen. Und wie schon gesagt, Jürgen Resch war vor 250 Webinaren hier, war einer der ersten von Europe Calling dabei und jetzt wieder da. Deswegen freue ich mich sehr, lieber Jürgen, schön, dass du da bist.
Ja, und ich freue mich, auch hier in dieser Runde mitdiskutieren zu können, denn wir haben ein wirklich spannendes Thema. Und ich möchte vielleicht eine Aussage noch vor dem Kernthema treffen, nämlich, dass wir eine Verkehrsträgerverlagerung auch brauchen. Wir brauchen Umstieg von Privat-Pkw auf mehr Bahn, Bus, Tram und Fahrrad. Wir haben immer noch einen Anstieg in Deutschland von 500.000 Fahrzeugen auf der Straße, die jedes Jahr mehr dazukommen. Und das ist ungefähr die Menge der Elektrofahrzeuge, der rein elektrischen. Das heißt, wir haben bei den Verbrennern ein hohes Tableau, das sich nicht verändert. Deswegen, wir brauchen einen Verbrenner aus eher 2030 statt 2035. Und wenn eine Revision der CO2-Flottengrenzwertregulierung, dann eine massive Verschärfung, keine Abschwächung. Wir brauchen moderne Fahrzeuge für die kollektiven Verkehre in Deutschland und in Europa mit entsprechend batterieelektrischen Antrieben, so wie es die Chinesen mehr und mehr jetzt modern vorstellen und dann auch von der Deutschen Bahn attraktiv gekauft werden oder gekauft werden wollen. Mal gucken, ob sie es tun. Und Beatrix hat ja gerade gezeigt, wie ehrgeizig hier die Vorgaben in China sind, auch mit dem Jahr 2035. Wie wollen wir also den Niedergang der Automobilindustrie in Europa und in Deutschland verhindern, wenn wir jetzt die Entwicklung maximal verlangsamen und bestimmte Dinge sogar zurückdrehen? Die EU-CO2-Verordnung ist das klimapolitische Rückgrat im Verkehrssektor. Und es hat eben in der Vergangenheit bereits verlässliche Emissionsreduktionen geliefert. Insgesamt ist der Verkehrssektor mit Blick auf die Emissionen das Sorgenkind in der Klimapolitik und deswegen eben Stärkung der Verordnung, nicht Schwächung. Aktuell unterminiert der Kommissionsvorschlag das zentrale Lenkungsinstrument für Klimaschutz im Verkehrssektor. Statt klare und auch langfristig berechenbare Investitionssignale für emissionsfreie Fahrzeuge zu setzen, öffnet er Schlupflöcher, verschleiert reale Emissionen und bremst den Hochlauf der Elektromobilität. Die Anrechnung von Credits für alternative Kraftstoffe und grünen Stahl schafft ein überkomplexes Verwaltungs- und Kontrollsystem. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der Unternehmen über Bürokratie klagen und die EU mit Omnibus-Paketen Vereinfachungen verspricht. Dazu kommt das Problem von Doppelanrechnungen, da Emissionsminderungen mehrfach angerechnet werden, ohne zusätzliche Klimanutzen zu schaffen. Kurz gesagt, mehr Rumrechnen, mehr Bürokratie, aber weniger echter Klimaschutz. Unsere zentralen Kritikpunkte am Kommissionsvorschlag: die Aufweichung des Verbrenner aus 2035 zerstört Planungssicherheit für Industrie, Investoren und Infrastruktur. Das 90%-Ziel ist ein technologischer und politischer Rückschritt und hält Verbrenner künstlich am Leben. Die internationalen Märkte beschleunigen die Elektrifizierung. Europa droht strategisch zurückzufallen. Unsere Position: Verbrenner aus sichern und idealerweise vorziehen auf 2030. Plug-in-Hybride und der Utility-Faktor. Wir sehen ein Riesenproblem mit den Plug-in-Hybriden, mit denen man, T&E hat es ja mit vorgerechnet, bei einer Worst-Case-Betrachtung zu sogar einer sehr hohen Zahl an Plug-in-Hybriden im Jahr 2035 kommen könnte. Und wir haben eben bis zu 580% mehr Emissionen gegenüber dem heutigen Null-Emissionspfad in diesem Bereich. Wir haben ja einfach die Tatsache, dass Plug-in-Hybride im realen Fahrbetrieb, Beatrix hat das auch vorhin nochmal erwähnt, einfach ein Vielfaches aktuell rechnen wir mit dem Fünffachen verbrauchen gegenüber den Angaben. Und das sind einfach auch die Werte, die die Fahrzeuge mittlerweile speichern und die eben auf Druck auch wiederum der Automobilindustrie nicht in eine entsprechende Neuberechnung reinfließen sollen, wie es ursprünglich für 2027 und folgende Jahre dann vorgesehen ist. Für uns gibt es eine absolute rote Linie, keine Rücknahme des Verbrenner aus und eben auch nicht setzen auf Plug-in-Hybride, die sind nicht Teil der Lösung, sondern sind wesentlicher Teil des Problems. Alternative Kraftstoffe, nur ganz kurz: Wir haben das untersucht, auch im letzten Jahr, im Verhalten gegenüber den Luftschadstoffen. Keine Verbesserung, teilweise sogar Verschlechterungen. Und wir haben eben über die vielen Betrügereien mit falsch deklariertem Palmöl und eben nicht vorhandenen Reststoffen tatsächlich reale Emissionserhöhungen und keine Absenkungen. Deswegen keine Anrechnung solcher Kraftstoffe in die CO2-Flottenregulierung und keine weitere Verkomplizierung. Ich will sieben Kernbotschaften mal formulieren. Der Kommissionsvorschlag ist kein stabiler Kompromiss, sondern ein Kniefall vor dem Einstieg in die Kniefall vor der Automobilindustrie und ein Einstieg in eine klimapolitische Abwärtsspirale. Der zweite Punkt, der Verkehrssektor ist ein besonderes Sorgenkind im Klimaschutz. Wir müssen nachschärfen. Wir müssen durch eine Vorziehung von Regulierungen auch verhindern, dass es eben hohe Strafzahlungen für einzelne Mitgliedsländer wie zum Beispiel Deutschland gibt. Wir haben ein großes Emissionsrisiko durch Utility-Faktoraufweichung und Plug-in-Hybride und diese lassen die Erreichung der Klimaziele in weite Ferne rücken. Alternative Kraftstoffe sind Scheinlösungen und verschärfen das Klima- und Verteilungsproblem von solchen Stoffen, die wir, wenn sie denn überhaupt zur Verfügung stehen, im Bereich Schifffahrt und Flugverkehr benötigt werden. Die Industrie- und Beschäftigungssicherheit gibt es auch nur mit langfristig klaren Zielen, die auch umgesetzt werden. Und wir beobachten mit großer Sorge im Moment die Zerstörung von Arbeitsplätzen, gerade von den Betrieben, die sich darauf verlassen haben, dass eben die Vorgaben eingehalten werden. Ich glaube auch nicht, dass der VDA und ACEA ihre destruktive Politik stoppen werden. Jede weitere Flexibilisierung wird mit neuen Forderungen beantwortet. Das ist das, was ich jetzt seit 30 Jahren im Bereich Klimaschutz und CO2 erlebe, ohne Ausnahme. Schließlich, die CO2-Verordnung ist Umweltrecht. Umweltpolitiker bzw. Umweltminister haben das letzte Wort und müssen rote Linien verteidigen, nicht aufweichen. Wir arbeiten seit 40 Jahren an Verkehrsfragen, an Luftreinhaltung und Klimaschutz im Verkehrsbereich. Im Klimaschutz ist unser größtes Problem in Deutschland im Moment der Verkehrssektor neben dem Gebäudesektor. Und das Problem wird kleiner, sondern im Moment auch größer. Diese Milliardenzahlungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen als Strafzahlungen, würden wir lieber sehen als Investitionen in Deutschland in eine Veränderung der Verkehrsinfrastruktur. Aktuell werden die Falschen belohnt. Und es ist natürlich besonders fatal, dass Ola Källenius als Mercedes-Chef erneut ACEA-Präsident ist und sich hier massiv dafür einsetzt, dass eben das, was das Problem seines Hauses, er hat die schlechtesten Werte bei seinen Neufahrzeugen, dass hier diese Aufweichung erfolgt. Ich will noch einen Punkt ganz kurz ansprechen, nämlich das aktuelle Förderprogramm von 6.000 Euro für Elektrofahrzeuge. Hier wird einmal mehr die Wunschliste der deutschen Autobauer exekutiert. Tatsächlich ist es so, dass nun in Deutschland unter den reinen Elektrofahrzeugen, die bezuschussbar sind, auch die Mercedes G-Klasse im Elektroantrieb mit 40 Kilowattstunden pro 100 Kilometer dazu gehört. Der Mercedes Maybach oder Rolls-Royce Spectre lassen sich subventionieren. Auch Verbrenner-PKWs mit 400 PS Benzinmotoren und kleinem elektrischen Hilfsmotor sind ab jetzt mit 6.000 Euro förderfähig. Und schließlich auch Haushalte, die sich einen Porsche Cayenne oder einen Maybach leisten können, müssen auf den 6.000 Euro Zuschuss für diese Klimakiller-PKWs nicht verzichten. Welche Protz-PKWs bezuschussbar sind und wie fast jeder Haushalt mit goldenen Wasserhähnen die Porsche-Förderung erhalten kann, verraten wir morgen in einer Pressemitteilung. Es ist ein relativ einfacher Trick. Und deswegen klagen wir in diesem Jahr vor dem Bundesverwaltungsgericht, vor dem Bundesgerichtshof und vor dem Bundesverfassungsgericht über und gegen diese Regelungen und hoffen, dass wir diese Politik, die in Europa eben gerade im Moment ganz fatal vorangetrieben wird, stoppen können. Vielen Dank.
Danke dir. So, jetzt haben wir 20 Minuten, um das Ganze zu lösen. Nein, ich finde das gut. Wir werden nicht durch alle Fragen durchkommen, aber ich glaube, ihr fünft habt den Rahmen gespannt und jetzt gucken wir, dass wir so viele Publikumsfragen wie möglich hier mit reinnehmen. Danke auch an Rasmus im Hintergrund für die Unterstützung. Wir machen das jetzt so ans Panel. Ihr habt ja alle auch die Handfunktion. Nutzt die sehr gerne. Ich werde jetzt drei Fragen reingeben und dann gehen wir eine Runde und ihr meldet euch einfach, wenn ihr was dazu sagen sollt. Ihr müsst nicht zu allem was sagen. Wahrscheinlich wiederholt es sich, aber dass wir durch ein paar Fragen durchkommen. Also ich würde jetzt die drei Top-Fragen vorlesen und dann gerne mit Handsymbol und dann gehen wir durch, je nachdem, wer sich wann meldet. Genau, Top-Frage hier ist von Markus Königsdorfer. Warum denkt die deutsche Industrie im Gegensatz zum größten Kfz-Markt in China am Verbrenner festhalten zu können? Also nochmal die ganz grundsätzliche Frage zum Thema Verbrenner. Dann Matthias Biegel fragt, was ist die Vorstellung insbesondere der IG Metall, den Standort Deutschland wieder attraktiv zu machen? Ein chinesischer Ingenieur kostet die Hälfte eines Deutschen beim Bandarbeiter analog bei gleicher Qualität. Der neue Volkswagen ID.2 wird in Süd- und Osteuropa gebaut und nicht in Wolfsburg, fragt Matthias. Und dann hier eine anonyme Frage, aber das lasse ich mal zu. Hat auch 80 Votes, Minimierung. Die Minimierung der Auswirkungen der Klimakrise, also hier geht es auch um die Klimaziele, erfordert kleinere und leistungsschwächere und weniger PKWs, wirtschaftliche Gegebenheiten dagegen mehr, größere und übermotorisierte. Warum wird die zukünftige klimatische Entwicklung von der Automobilindustrie nicht als finanzielles Risiko eingepreist? Drei spannende Fragen und Beatrix Keim hat die erste Hand, dann Andreas Rade und dann gehen wir die Runde. Beatrix.
Immer wieder Teilantworten. Zum Ersten, also China ist auch nicht aus dem Verbrennerbereich ausgestiegen und wird es auch nicht. In keiner der Regularien ist das drin, denn China kann es gar nicht machen. Und übrigens, wie gesagt, es sind auch um die 20% Plug-in-Anteile. BYD ist zu über 51% im Absatz generell im Plug-in-Hybrid-Bereich. Also auch hier, China kann es gar nicht bewerkstelligen, das ganze Land zu elektrifizieren. Zu den Arbeitskosten, da kann aber Christiane definitiv mehr sagen. Ja, natürlich, in China kostet da jemand weniger, aber das sind auch komplett andere Kostenstrukturen, die so überhaupt nicht bei uns abbildbar sind. Das fängt schon mal damit an, dass jemand, der da jetzt in Rente geht, wohl mit 55, aber immer noch eigentlich von seinen Kindern durchgefüttert werden muss, weil er überhaupt keine Lebensgrundlage hat. Wie gesagt, ganz andere Kosten und Unterstützungsmodalitäten in China. Auch die Energie wird alles vom Staat gestützt. Völlig andere Vorgaben. Dann das nächste war die Automobilindustrie, aber mit den Kleinwagen ganz kurz. Ganz einfache Antwort erstmal mit den Sicherheitsvorgaben seitens der EU, die eben seit dem 1. Juli 2024 in Kraft sind, ist es fast zu teuer für die Hersteller quasi all diese Vorgaben in ein Kleinfahrzeug einzubauen. Das ist nur ein Teil der Geschichte. Darum gibt es eben jetzt in diesem Automotive Package den Wunsch oder die Forderung, die Aufforderung an die Industrie, günstige kleine E-Autos vorzustellen, die eben ein anderes Segment sind. Das wird gerade neu eingeführt, die wahrscheinlich dann eine gewisse Fahrbegrenzung haben, auch ein gewisse Sicherheitsdinge nicht gebraucht werden, sagt man, wobei ich auch sage, wer verbietet denn so einem Auto dann rauszufahren? So was Ähnliches gibt es schon in Frankreich. Da gibt es Fahrzeuge, die gerade mal nur 40 Kilometer pro Stunde fahren und das geht in die Richtung. I rest my case.
Danke dir. Andreas Rade als nächster.
Ja, zu der Frage, fest einer Verbrenner. Also ich glaube, ich habe das gezeigt, dass dem nicht so ist, sondern dass wir in den Umbau investiert sind. Und mit wir meine ich jetzt ausdrücklich auch Zulieferindustrie. Das ist sozusagen für uns eine industriepolitische Aufgabe, das hinzubekommen. Deswegen, das kann ich nicht verstehen. Und der Blick aus China hat mir jetzt gesagt, ist es nicht so, dass die anderen Weltmärkte weltweit total umbauen und über 100% CO2-Reduzierung vorgesehen. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist nur bei uns vorgesehen. Und wenn wir, was wir vorschlagen, ist eine Öffnung des Pfades, technologisch. Aber ich habe es gezeigt, eben unter Einhaltung der Klimaziele, weil wir das Delta auch kompensieren wollen. Ein Stichwort noch zum Förderprogramm. Da kann ich nur sagen, an die Adresse von Jürgen Resch, ich habe da keinen Finger für gemacht, um dieses Förderprogramm hinzubekommen. Also Trifa für die Autoindustrie, ich kann es nicht erkennen, das ist ja nicht unser Forderungskatalog gewesen. Im Gegenteil, ich glaube, die Prämien, die wir gesehen haben, sind eher kritisch, weil sie danach sozusagen ein Strohfeuer entfachen. Es wird Schub bringen, ich hoffe, das gelingt auch. Aber wenn wir nicht gleichzeitig dafür sorgen, dass die Bedingungen dafür hinterher auch besser sind, also Ladestrompreis, Ladestruktur und so weiter, ist die große Gefahr, dass wir nur dieses Programm haben, aber ohne an den Grundlagen was zu ändern. Deswegen meine Hoffnung wäre, dass das Programm gemacht wird jetzt, aber viel wichtiger oder gleichzeitig auch an den Bedingungen dafür gearbeitet wird. Das ist sozusagen unsere meine Botschaft.
Wir haben jetzt, danke dir, wir haben auch einige Fragen auch zum Thema eben auch nochmal Made in Europe. Also das Förderprogramm jetzt der Bundesregierung hat ja so wie ich das verstanden habe, auch von den Fragen weder einen Made in Europe Aspekt noch diesen Gebrauchtwagen Aspekt. Ich glaube, Christiane, du hattest das schon erwähnt. Also da sind ja auch Punkte bei diesem Förderpaket, wo es auch große Zweifel gibt. Gebrauchtwagen, glaube ich, würde ich gerne auch nochmal aufmachen, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist für Menschen, die sich eben die 40.000 Euro dann teilweise von neuen Wagen eben nicht leisten können. Aber Christiane.
Ja, aber ich meine, da ist ja genau die Idee. Deswegen bin ich gespannt auf die Pressemitteilung, Jürgen Resch, weil mir ist unklar, weil das Jahreseinkommen ist ja bei 80.000 Euro gedeckelt. Wie das dann funktionieren soll mit dem Porsche Cayenne oder mit dem Maybach, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir arbeiten jetzt im nächsten Schritt aber auch daran, dass wir diese nochmal dieses Local Content Thema wird gerade bearbeitet, wie man das dann in eine Förderrichtlinie in Deutschland integrieren kann, damit es d'accord geht mit dem, was in Europa geplant ist. Und das wäre dann auch mit einer Antwort auf die Frage, wie wir uns halt vorstellen, die Automobilindustrie auch ein Stück zu stabilisieren, eben genau damit wir auch Wertschöpfungsanteile von deutschen oder europäischen Automobilzulieferern in den Fahrzeugen halten. Das ist ein wichtiger Punkt, aber wir sind uns sehr bewusst und wir arbeiten, also drücken da auch von Betriebsratseite und IG Metall-Seite, dass wir natürlich bei diesen ganzen Themen Digitalisierung, Konnektivität, auch künstliche Intelligenz, dass wir da auch aufholen, weil wir haben ja eben gesehen, die Felder, in die China jetzt reingeht, und da war auch unter anderem das ganze Thema AI, war da ja auch mit drin. Also das sind alles Felder, mit denen wir die deutschen Arbeitsplätze sicherer machen könnten. Aber da braucht es dann halt auch diese ganzen Investitionen in die Rechenzentren, Strukturen. So, und da ist auch aber einiges ganz gut auf dem Weg. Das heißt, ich denke, die Zukunft der Autoindustrie auch über den Sektor der Autoindustrie hinaus. Und da bin ich schon bei Jürgen Resch. Selbstverständlich auch zu sagen, wie kann ich Mobilität, wie kann ich Digitalisierung dafür nutzen, beispielsweise? Wie kann ich für Kreislaufwirtschaft Digitalisierung nutzen? Also ich denke das bewusst und wir denken das natürlich über den Sektor der Automobilindustrie hinaus, auch zu sehen, dass wir Beschäftigte, wo gerade das prekär ist mit der Weiterbeschäftigung, auch umqualifizieren für andere Sektoren, die im Moment gut laufen, Luft- und Raumfahrt. Also ich will nur sagen, wir denken das ja nicht eng in dieser Kiste, sondern durchaus weiter.
Danke dir, Michael.
Ja, ich finde es, also das ist sehr, sehr ambitioniert, diese ganzen verschiedenen Gesichtspunkte in so einem Webinar zu bringen. Das heißt, es lohnt sich wirklich, da nochmal was dazu zu machen. Ich glaube, ich wollte zwei Punkte sagen. Das erste ist, alle sind sich ja einig, dass die Zukunft der Automobilindustrie elektrisch ist, wenn ich das so richtig verstehe. Und es hat ja auch einen Grund, weil wir wissen, dass das Elektroauto wahrscheinlich strukturell günstiger sein wird, weil es einfach nicht so viele Teile hat. Die Batterienkosten gehen gerade extrem runter. Und weil wir wissen, dass wenn die mit Strom tanken und der Strom günstiger wird oder wir flexibel tanken können, dass dann auch das Tanken günstiger wird. So, und jetzt ist ja eigentlich so die Frage, wie gewinnen wir diesen Wettbewerb? Und gerade eben ist mein Eindruck, dass sozusagen die chinesische Automobilindustrie bei diesem Wettbewerb viel besser dasteht. Auch unter anderem, weil sie die Batterietechnologie komplett beherrscht und wir sie nicht können. Und da finde ich es schon interessant, weil ich glaube, das ist etwas, was wir gerade mit diesem Local Content unbedingt hinbekommen wollen. Und ein Teil von diesem ganzen Paket wurde noch nicht veröffentlicht und das ist der sogenannte das Industriebeschleunigungsgesetz sollte eigentlich in 2 Wochen kommen, wurde jetzt noch mal um einen Monat geschoben, weil es da genau um diese Frage geht von europäischem Content, Local Content. Und das extrem von den Gewerkschaften kommt, von vielen Verbänden übrigens auch VDMA und so. Nur die deutsche Bundesregierung steht dem gerade noch im Weg. So. Und da geht es zum Beispiel auch um die Frage von, wenn BYD in Europa riesengroße Batteriefabriken baut, dann sollten 51% davon Europäern gehören, damit wir das lernen, weil wir sind gerade, ich würde jetzt mal knapp über den Daumen sagen, 12 Jahre zurück. Wenn wir das nicht können, werden wir bei den Elektroautos nie führend sein. Also, das ist ja sozusagen Kern auch von Industriepolitik, die jetzt kommen muss. Und da verstehe ich es nicht, warum quasi dieser Kern sozusagen jetzt auch von Seiten der Automobilindustrie, weil man da das skeptisch sieht. Das Zweite ist, was ich sagen wollte, also ich finde, also ne, diese Zahlen, diese Strafzahlungen, die wir in Deutschland haben werden wegen Verfehlung der Klimaziele, die sind ja über 30 Milliarden, was da jetzt prognostiziert werden, und hauptsächlich im Bereich Verkehr. Und was wir gemacht haben bei den Plug-in-Hybriden ist, dass wir gesagt haben, bisher galt es so, dass egal wie viel dieses Auto fährt, auch wenn es eigentlich ein Verbrennerauto ist, der so eine kleine Batterie hat, das gilt irgendwie 80% davon gilt elektrisch gefahren. Jetzt haben wir einen Mechanismus eingeführt, der langsam über die Jahre bis 2027 dazu führen soll, dass quasi so wie die wirklich fahren, dann auch im Gesetz abgebildet wird. Und also das ist ja quasi nur, also wir müssen die so an, also das hat ja, ist ja nichts Ideologisches dabei, sondern man sagt nur, wir müssen hier die Realität abbilden. Ich verstehe noch nicht so richtig, wie man dagegen sein kann, dass wir die Realität abbilden sollen, weil das ist aber eins der Dinge, die jetzt kommen, dass wir sagen, ah, nee, wir sollten nicht das einführen und so tun, als ob es Elektroautos wären, wenn sie es keine sind. Also ja, diese beiden Fragen, es sind noch natürlich viele Fragen, die offen sind, nochmal reinwerfen.
Danke dir. Also dieses Thema Utility-Faktor und Plug-in-Hybride, das ist auch was hier ganz durchgeht. Ich sehe schon noch eine Hand von Beatrix Heim. Jetzt erst nochmal Jürgen Resch, aber dann würde ich gerne nochmal den Blick, vielleicht kann sich Beatrix schon vorbereiten. Ich würde gerne mal wissen, wie China das macht. Also ob es da auch Ideen gibt, den Utility-Faktor dann auch zwangsweise letztlich dann zu fixen. Jürgen.
Ja, vielleicht ein paar Stichworte. Die kleinen Autos. Wir haben das bei der Abwrackprämie vor 15 Jahren erlebt. Da hat man gezielt gesagt, wir wollen die kleinen Autos, die günstigen, unterstützen. Und wir machen jetzt gerade das Gegenteil. Auch bei den batterieelektrischen. Die Mercedes G-Klasse braucht 40 Kilowattstunden. Gab es jetzt einen Test von der Welt, von Berlin nach Heidelberg, 5 Tankstops, um mit dem Auto durchzukommen. Aber solche Autos werden jetzt gebaut und immer größere, auch Elektroautos. Auch diese sind Klimakillerfahrzeuge. Wenn man jetzt tatsächlich die Niedrigverdiener hätte versucht, also fördern wollte, hätte man natürlich gebrauchte Elektrofahrzeuge fördern können. Ich habe auch angefangen mit einem gebrauchten Renault Zoe. Und wir haben mittlerweile ein Überangebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen. Die Preise verfallen. Und es wäre gut gewesen, auch eben in der Preiserhaltung hier den Menschen einen Einstieg zu ermöglichen über Gebrauchtfahrzeuge. Nein, man hat ganz klar gesagt, es geht hier um Förderung der Industrie. Und es ist natürlich nicht der VDA, der die Gespräche führt. Ich führe die Gespräche mit den Vorständen der Autoindustrie und die sagen mir ganz klar, dass sie direkt diese Gespräche mit der Politik führen. Und so kommen auch diese Regelungen zustande. Auch zum Thema Arbeitsplätze, die wir erhalten wollen, indem wir ein bisschen langsamer werden. Wenige wissen, wo jetzt tatsächlich die Verbrennungsmotoren gebaut werden. Ausgerechnet Mercedes, die ja nun über den Ola Källenius, den ich persönlich schätze, aber die jetzt auch noch über ACEA eben die Automobilpolitik betreiben und sagen, bitte langsamer, damit wir Arbeitsplätze erhalten im Verbrennerbau, kauft sich für den neuesten CLA den Verbrennungsmotor in China ein. Mit allen Komponenten. Warum? Weil er billiger ist. Und in China gibt es jetzt sehr, sehr günstige Verbrennungsmotoren, weil es eben Produktionslinien gibt, die nicht ausgelastet sind. Also da sehe ich auch keine Glaubwürdigkeit in der Autoindustrie, dass man wegen der Verlängerung der Verbrennungsmotoren Arbeitsplätze in Deutschland erhalten möchte. Ich kenne mehrere Betriebe, die jetzt richtige Probleme haben, weil sie geglaubt haben, es kommt die Elektrifizierung und jetzt werden auch Bestellungen der Autoindustrie gerade storniert oder runtergefahren, weil man eben jetzt die Möglichkeit sieht, übergroße Verbrenner mit einem Hilfsmotor elektrisch gefördert zu bekommen. Das sind falsche Entwicklungen und denen muss entgegengetreten werden.
Dankeschön. So, wir haben das Problem, weil es ist so spannend. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen müssen wir jetzt quasi noch, machen wir jetzt quasi eine Runde. Wir machen die kombinierte Abschluss- und noch Frage-Beantworte-Runde. So wird es leider jetzt sein. Und dann müssen wir einfach noch mal weitermachen an einem anderen Termin. Deswegen würde ich jetzt noch mal ein bisschen Fragen aufrufen, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie in unserem Q&A auch viel drangekommen sind. So. Ich hatte einmal das Gefühl, also das ganze Thema Plug-in-Hybride, da würde ich gerne noch mal eine Runde machen oder die Frage reinwerfen, wie kriegt man das dahin? Was gibt es für Varianten, dass dieses mit dem eingepackten Ladekabel am Ende der Leasingzeit halt nicht mehr passiert? Also wenn das wirklich ist und vielleicht auch die Meinung dazu im Vergleich zum Range-Extender. Also da würde ich gerne noch mal aufmachen. Ich finde das auch sehr, sehr spannend und auch in die Richtung an alle, was Frau Keim gesagt hat, und das schreiben auch viele in die Fragen, mit den Mythen aufräumen, und irgendwie, wir haben ein Nachfrageproblem. Jetzt guckt man sich aber Nordeuropa an, zum Beispiel Norwegen und andere, die da ja, was batterieelektrische Fahrzeuge sind, da scheint es dieses Problem nicht zu geben. Also woran liegt das, dass das in Europa auch so unterschiedlich aufgegriffen wird, gerade batterieelektrische Fahrzeuge? Genau, und dann hatte ich noch die Frage nochmal explizit zu China hier auch gesehen. Und zwar hat Beatrix, du hast ja gesagt, im nächsten 5 Jahren, nächsten 5-Jahresplan keine Subventionen mehr in China für die Automobilindustrie, wenn ich das richtig verstanden habe. Viele Leute fragen ja, was bedeutet das denn für Europa? Heißt das, die Firmen werden dann versuchen, entsprechend stärker auf den europäischen Markt zu gehen? Also ist das auch ein Driver? Habe ich auch gesehen in vielen Fragen. Ich gebe mal diese drei Fragen mit und dann wird jetzt schwer genug, alle in 1, 2 Minuten zu bekommen. Gerne was auswählen und mit 2, 3 Sätzen dann noch so ein bisschen einen Ausblick versuchen. Also große Challenge. Ich würde sagen, wir machen es. Ich mache es jetzt einfach ein bisschen wild. Ich mache jetzt Beatrix zuerst, dann Andreas Rade, dann Christiane Benner. Nee, dann machen wir Jürgen Resch dazwischen. Der hat nämlich eine Hand. Dann Christiane Benner, Michael Ploss. Wir kriegen das hin. Beatrix.
Okay. Du hattest eben auch noch mal die Frage nach dem Utility
Genau.
Plug-in Hybrids in China. Also China hat keine Vorgabe aktuell bezüglich Utility-Faktor. Es wird nur eben, die Plug-in Hybrids müssen mindestens 100 Kilometer Reichweite haben. Und Reichweite, und es gibt auch generell, also auch für die batterieelektrischen Fahrzeuge, gibt es jetzt immer wieder neue Ziele, welche Leistung sie eigentlich erbringen müssen. Das geht auch auf die Plug-in Hybrids runter. Wasserstoff ist auch in China immer noch weiter ein Thema übrigens. Interessanterweise im neuen Investitionskatalog für ausländische Investitionen nach China hinein, für die Provinz Shenyang, wo BMW sitzt, wird gerade das Thema Wasserstoff, Fahrzeugantrieb, plötzlich jetzt aufgebracht. Ganz neu, sehr interessant. Also das ist auch kein Thema, was tot ist. Das kam nämlich auch mal in den Fragen. Und BMW ist da ja nun wirklich führend. Gebrauchtwagen bin ich absolut dabei. Es sollte man wirklich auch fördern, denn das würde auch helfen, diese Mythen und die Preisschwankungen hier aufzutragen. Und dann bleibe ich auch mal bei China. Zu Norwegen könnte ich auch was sagen. Aber China, was war das nochmal? Sorry, muss mir nochmal erinnern.
China, das Ende der Subvention, was das
Ah
auch
ja,
für eine
genau.
Auswirkung hat.
Gut, auf der einen Seite, wie gesagt, das wird jetzt langsam auslaufen. Die werden jetzt nicht von heute auf morgen die Kredite kündigen. Das wird jetzt langsam eben auslaufen, und dann, es ist auch schon quasi hier angefragt, es muss profitabler und qualitativ hochwertiger gearbeitet werden. Das sind natürlich Prozesse, die jetzt nicht von heute auf morgen kommen, aber es wird hier einen weitaus stärkeren Prüfungsfaktor geben seitens der zentralen Gremien hierfür. Kann das dazu führen, dass dann natürlich mehr hier rüber geschifft wird? Im Laufe der Zeit werden sich die chinesischen Hersteller hier, diejenigen, die überleben, werden sich hier sowieso etablieren. Ich sehe eigentlich eine Entwicklung ähnlich der japanischen und koreanischen Anbieter in den 70ern, 80er, 90er Jahren, die übrigens Marktanteile ganz massiv an die Chinesen verlieren und auch an die Deutschen, aber hier gerade Toyota und HKMC, also Hyundai Kia, massiv verlieren. Und weil sie auch eben in diesem, gerade im batterieelektrischen Bereich, nicht wirklich gut sind. Also, es wird sich etwa einpendeln, denke ich mal, bei 15 bis 20% im Laufe der nächsten 5 Jahre. Aber es ist einfach immer noch der Vertrauensfaktor. Es sind gute Autos, gar nichts dagegen zu sagen. Aber auch die Regierung, letztes Wort, hat eine Beschränkung vom Export für batterieelektrische Fahrzeuge angekündigt, der eigentlich ab 1. Januar 2026 ziehen sollte, wo eigentlich nur nach der alten Bestimmung 13 Hersteller exportieren dürften. Das sind wir jetzt noch nicht. Aber auch das ist ein interessanter Faktor, dass auch China hier eine gewisse Begrenzung sehen möchte, um eben auch diesen Nimbus Made in China ins Positive zu verwandeln.
Spannend, sehr spannend, Andreas Rade.
Ja, Förderprogramm, wenn man das fortführt, das wird ja in einem Jahr nochmal sich angeguckt, sind auf jeden Fall für das Thema Gebrauchtwagen mit anzugucken. Das ist ein wichtiger Markt, um diesen E-Markt auch zu verbreitern, sind wir dabei. Das Zweite ist, da gebe ich Michael recht, wenn wir nach hinten blicken bei der Plug-in-Nutzung. Das ist zu wenig. Darum sage ich ja, lass nach vorne gucken, wie wir das erhöhen. Und da haben wir viele Beispiele oder viele Vorschläge gemacht, um das zu erhöhen. Das muss nach oben, das bin ich ganz bei dir. Aber was wir jetzt machen, wir gucken mit dem Blick nach hinten im Rückspiegel, machen Technologie faktisch tot damit, mit der Utility-Faktor. Und das darf aber nicht passieren, wenn man sich Fahrzeuge anguckt. Da muss man, also 50 Gramm spielen eine große Rolle in der ganzen Zulassungs- und Förderlandschaft in Europa. Wenn man das beibehält, muss man ein VW Caddy plus 100 Kilometer haben. Da kommst du in Batteriegrößen rein, wo es ökonomisch keinen Sinn mehr macht eigentlich. Also insofern, das ist im Detail kompliziert, aber ich will nur davor warnen, dass wir im Blick nach hinten diese Technologie tot machen, die eben auf dem Weltmarkt auch stattfindet. Deswegen, da muss man drüber gucken. Wir machen Farmvorschläge gemacht, mit der IG Metall zusammen sogar auch, Christiane, wie man den Anteil hochbekommt. Ich glaube fest daran, beim E-Hochlauf ja auch. Thema Ladepreis ist es A und O, auch bei der Nutzung des Plug-in. Local Content will ich nur ansprechen, auch nochmal ein Webinar wert, glaube ich. Hat hohe Komplikationen im Detail, da sind wir sehr kritisch, will ich hier auch anmerken. Ich glaube, wir sollten auch da zuerst über Standortfragen reden, über Energiepreise zum Beispiel und so weiter, bevor wir sagen, da Schutzräume bieten, die uns von Innovationen auch abklemmen, glaube ich. Und letztens will ich gerne nochmal sagen, das ist noch hier zu kurz gekommen. Eigentlich war im Chat mal ein Hinweis, lass uns mehr darüber reden, wie toll E-Autofahren ist. Bin ich ganz dabei. Sollten wir auch nochmal uns austauschen und darüber mal reden hier, wie das klasse ist. Ich werde hier nach auch elektrisch nach Hause fahren. Deswegen kann ich zum Abschluss auch nur empfehlen, das auch zu tun. Vielen Dank.
Danke dir. So, dann zum E-Autofahrer Jürgen Resch.
Ja, da würde ich erst mal anfangen und sagen, wir sollten mal schauen, wie toll Bahnfahren sein kann und nach der Schweiz gehen. Ich kann jedem empfehlen, mal in der Schweiz ein paar Stunden Eisenbahn zu fahren. Bitte mit mehrmals umsteigen und an Bord die Kinder im Spielplatz des Zuges abgeben oder eben was essen. Vielleicht auch mit dem Glacier Express. Da sieht man, was möglich ist und das übertragen. Nein, ich habe zwei Punkte. Ich bin tatsächlich auch mit VDA auf einer Linie, was den Strompreis angeht. Und mein ganz konkreter Vorschlag, die deutsche Autoindustrie hat ja mit hohen Subventionen von bis zu 70% für die Ladesäulen ein Ionity-Netzwerk mit anderen Partnern aufgebaut und verlangt dort die höchsten Strompreise, also bis zu 89 Cent. Da könnte man ja schon mal runtergehen und die Subventionen nicht einstreichen, sondern den Preis günstiger machen. Komischerweise, Tesla hat es immer hinbekommen, zu einem sehr viel niedrigeren Preis, auch für Externe, das anzubieten. Auch vielleicht hier ein konkreter Vorschlag. Wenn wir über Industriestrompreise sprechen, könnte man auf die gesamten Fehlförderungen von 4 Milliarden Euro verzichten und vielleicht das Laden an öffentlichen Säulen so reglementieren, dass da ein sehr niedriger Preis maximal festgeschrieben wird und man hier ein Förderregime herstellt. Das wäre eine sinnvollere und vor allen Dingen für den Autofahrer langfristige Förderung und Sicherheit, dass er dann tatsächlich nicht mehr zahlt fürs Fahren, für die Energie, als wenn er einen Verbrenner hat. Bei Plug-in ganz einfach. Aufhören mit diesen ganzen Berechnungen des Utility-Faktors, das nehmen, was der EU jetzt seit 2 Jahren ja vorliegt, was tatsächlich im Durchschnitt das entsprechende Modell verbraucht. Das wird ja festgehalten und bei entsprechenden Hauptuntersuchungen oder sonstigen Vorgängen runtergeladen. Und nach dem müssen dann einfach die Hersteller bewertet werden. Das würde dazu führen, über dann auch geforderte Strafzahlungen, dass die Fahrzeuge kleiner, leichter und effizienter werden.
Danke dir, Christiane Benner und dann Michael Bloß.
Ganz kurz nochmal zu den Scandics. Die haben Anreizsysteme fürs elektrische Fahren, also eine extra Fahrspur. Es gibt einen niedrigen Ladestrompreis aufgrund der Energieversorgung und es gibt nochmal auch Prämien beim Kauf eines Elektroautos. Und die haben, muss man auch sagen, gerade in Norwegen halt einfach keine Automobilindustrie, wie wir die haben. Also ich sage mal, da kann man, glaube ich, auch etwas entspannter auf die Themen drauf gucken. Das Gleiche konnte man ja in Holland sehen, die schon vor vielen, vielen Jahren mit 8.000 Euro Elektrofahrzeuge gefördert haben. Also das heißt, diese Anreizsysteme, das scheint auf jeden Fall zu greifen. Aber ich teile das mit Ladeinfrastruktur und mit den Ladepreisen, da auf jeden Fall auch nochmal Anreize zu schaffen. Ich würde gern das einfach nochmal nutzen. Ich glaube, wichtig ist, und da widerspreche ich Andreas an der Stelle, wir müssen schon lernen, europäisch zu denken und uns da jetzt in dieser ganzen Triade auch anders aufzustellen. Und dazu gehört einfach ganz stark das Thema Local Content und auch zu gucken, in welche Schwerpunkte und Cluster-Technologien investiere ich hier. Und Jürgen Resch, ich sage mal, wir haben ja auch ganz stark in unserem Netzwerk Bahn und Schiene, wir sind da in Bündnissen drin als IG Metall, uns natürlich da auch für Unterstützung, für öffentliche Gelder, für den Ausbau und Unterstützung der Bahn ausgesprochen. Also wir haben einfach eine Menge Aufgaben zu stemmen und ich finde, da sollten wir auch wirklich europäisch drauf gucken. Ich fand es dramatisch gestern mit dem Abstimmungsverhalten beim Mercosur-Abkommen. Wir müssen wirklich sehen, dass wir, finde ich, hier gerade die Einschläge hören und irgendwie gucken, dass wir die Opportunitäten, die wir hier haben in Europa, dass wir die auch nutzen, unsere industriellen Kerne zu stärken und zwar so, dass wir diesen Dekarbonisierungspfad erreichen. Und ich glaube, dass wir das mit unserem technologischen Know-how, dass wir das auch können. Und ich finde, das muss Schwerpunkt werden.
Dankeschön. Und dann Michael Bloß, der im Vorgespräch gesagt hat, zu Mercosur hat er schon viel. Es gab gar nicht so viele Fragen. Ich habe kurz mal nachgesagt, gab drei Fragen zu Mercosur mit gar nicht so vielen Likes. Du darfst also vielleicht einmal kurz was dazu sagen. Aber so wie ich das verstanden habe, hat ja Mercosur jetzt keine Elektroquote drin gehabt. Und also es wird jetzt vorläufig in Kraft getreten. Aber es hätte jetzt nicht dazu geführt, dass wir massenweise Elektroautos in den Mercosur, Staaten, exportieren. Und es kommt ja sowieso, egal was das Europaparlament gestern abgestimmt hat. Michael.
Okay, also dann darf ich doch noch was zu Mercosur sagen.
Ja, sorry, musst du doch. Ich habe
Nee, das ist ja auch wichtig. Das ist auch ein wichtiges Thema und ich glaube, das muss man auch ein bisschen einordnen. Also zum Ersten, es war jetzt, also das Parlament hat jetzt den Gerichtshof gefragt, dass er sich das nochmal anschaut, ob das alles rechtlich stimmt. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt nach hinten geschoben wird oder so, sondern wie bei jedem Abkommen gibt es eine vorläufige Anwendung bis zur alle ratifiziert haben, weil alle möglichen Parlamente auch noch ratifizieren müssen. Das dauert eh immer 3, 4 Jahre, aber es wird jetzt angewendet. Von daher ist sozusagen gibt es faktisch jetzt hier gar nichts, was verschoben wird. Das ist, glaube ich, echt wichtig, weil das haben viele nicht verstanden. Da kann man sich natürlich darüber unterhalten, war das jetzt das falsche Signal in dieser geopolitischen Zeit, ja oder nein? Und ich habe persönlich auch nicht für diesen Antrag gestimmt, weil ich es auch nicht so ein gutes Signal fand. Ich finde, das Schlimmste aber, was passiert ist, und es war ein großer Fehler, ist, dass es mit den Rechten durchgekommen ist. Das war davor nicht so absehbar. Das ist aber, das muss verhindert werden, das geht nicht. Ich glaube aber, was mich ärgert, ist, dass alle jetzt sagen, die Grünen waren es, weil ehrlich gesagt, es haben mehr konservative Abgeordnete für das Ding gestimmt als Grüne. Da müssen sich einfach alle, also selbst die Fraktionsvorsitzende der Liberalen hat dafür gestimmt, da müssen sich jetzt einfach mal alle Parteien der Mitte an die Nase fassen und sich überlegen, wie sie vielleicht nicht so sehr gegeneinander arbeiten, sondern proeuropäische Koalition bilden, was ja leider gerade nicht der Fall ist. So, also das wäre sozusagen eine gute Lehre daraus. Und ich hoffe, die kommt. Aber genau, ich glaube, also von unserer Seite und auch von Seite von unserem Delegationsleiter, ganz klares Spiegelinterview heute. Das war falsch mit den Rechten und das darf nicht nochmal passieren. So, jetzt aber wieder, also es gibt mir viele
Hast du
emotionale
noch
Themen.
eine Minute? So.
Ein emotionales Thema sind natürlich die Autos. Ich möchte noch eine Sache zu China und Plug-ins sagen. Also vielleicht kann ja Beatrix auch noch was. Also, aber ich meine, der Grund, warum das in China ist, ist, China hat eine sehr schlechte Versorgung von Ladesäulen auf den Autobahnen und eine gute Inn. Bei uns ist es andersrum. Wir haben eine gute Versorgung auf den Autobahnen, nicht so gute in den Städten. Dass Plug-ins eine Technologie der Zukunft sein sollen, wo heute ein Mercedes CLA irgendwie 900 Kilometer schafft und die neue Klasse von BMW das auch und die innerhalb von 10 Minuten von 10 auf 80% laden. Also das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe das aus einem industriepolitischen Gesichtspunkt, weil man sagt, wir wollen die ganze Verbrennerindustrie noch aufrechterhalten. Aber ich glaube, das ist ein Dead End und da muss man auch aufpassen, wenn man nämlich ganz lange Doppelstrukturen finanziert, dann ist man strukturell nicht wettbewerbsfähig mit denen, die einfach nur auf Elektroautos setzen. Also das muss man echt aufpassen. Deswegen, ich sehe überhaupt nicht, warum diese Technologie in 2035 irgendwo noch einen Sinn haben soll. So, was ich hoffe, ist, dass wir viel mehr darüber reden, wie kriegen wir die Elektroautos hoch. Und eine Sache davon sind eben zum Beispiel diese Unternehmensflottenbegrünung. Und das ist eine wichtige Geschichte. Also sozusagen, dass wir diese Gesetzgebung haben, das ist eine wichtige Geschichte für die Elektroautos. Und ich höre leider, muss ich leider sagen, Andreas, viel zu wenig von der Automobilindustrie darum, was können wir jetzt für die Elektroautos tun. Ich höre sehr viel, was können wir noch für die Verbrenner tun, aber ich möchte mal ein bisschen mehr wissen, weil sozusagen, was da noch kommen soll. Und das Letzte ist, Ladepreise kann man sagen, stimmt, ist auch ein Problem. Kann man was machen, aber ehrlich gesagt, also es gibt auch Anbieter, da lädst du für 35 Cent, das ist jetzt schon günstiger, wenn wir sagen, wir sollen auch mal gut über die Elektroautos reden. Es ist möglich, mit dem Elektroauto ist schon jetzt schon günstiger, als mit dem Verbrenner zu fahren. Das muss man, glaube ich, auch mal erzählen. Nicht immer nur sagen, das ist allen viel zu teuer. Es ist manchmal zu teuer, aber nicht immer. Aber eine Sache finde ich richtig gut. Ich finde, Tatortkommissare sollten nur noch Elektroautos fahren.
Das finde ich auch sehr gut. Ach Mist, jetzt hast du mir meinen letzten Satz geklaut. Ich finde, der ist auch noch ganz wichtig. Nein, vielen Dank. Wir haben jetzt eine Viertelstunde überzogen, aber ich glaube, es war notwendig. Wir haben noch so viele andere Fragen, auch noch Wortmeldungen etc. Aber wir müssen das auf einen anderen Termin machen. Wir müssen jetzt hier alle weiter, beziehungsweise ich muss meine Kids ins Bett bringen. Von daher, vielen, vielen Dank. Es waren jetzt immer noch 1400 Leute drin am Ende. Es waren mehr als 2000 währenddessen. Vielen Dank für dieses Interesse an dem 250. Europe Calling. Danke an alle unsere Gäste. Danke an die lebhafte Diskussion mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen, aber auch mit ein paar Dingen, wo alle übereingestimmt haben. Das ist auch schön zu sehen. Und ich glaube, das ist ein guter Drive nach vorne und viele Themen für die nächsten Webinare. Ich hoffe, wir kommen in dieser oder in kleineren Runden mal wieder zusammen und dann haben wir noch mehr Zeit für Fragen und noch mehr in die Tiefe zu gehen. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche beim Webinar zur europäischen Verteidigungspolitik, nächsten Mittwoch, bevor alle gehen. Link kommt gleich morgen rum. Anderes wichtiges europäisches Thema, auch industriepolitisches Thema. Nächste Woche, Mittwoch, kommt dazu was. 19:30, glaube ich, ist die Uhrzeit. Bis dahin, bis zum nächsten Europe Calling. Schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss. Vielen
Ciao.
Dank.